ihr gewusst, dass am Samstag Eurovision Song Contest Vorentscheid war?
Nee.
Nee.
Ey, es war ja. Ich habe das 20 Jahre, glaube ich, am Stück geguckt. Ich habe damals schon gesehen, You Can Live Without Music, diese blinde Sängerin und wer war da noch? Michelle, Wer Liebe lebt und sowas. Das habe ich geguckt.
Echt?
Ja, es hat mich immer mega interessiert und jetzt war ich überrascht mit der Breaking News, Sarah Engels fährt zum ESC. Da wusste ich gar nicht, dass schon wieder Vorentscheid ist.
Vorentscheid habe ich nie geguckt, aber ich habe natürlich früher den richtigen Eurovision Song Contest geguckt und mit Lena Meyer, da sind wir ja Europameister geworden sozusagen. Ja,
zum zweiten Mal wird sie Mutter jetzt, mit Mark Forster, der schon in unserer Sendung war.
Großer FCK-Fan.
Ja, ne? Klar.
Und jetzt bei Sing Mein Song in Südafrika. Wisst ihr das noch, wie dann damals, ist sie doch in Hannover angekommen? Ne? Airport, alles abgesperrt, ja. Dann kriegt sie da die weiß ich gar nicht, ob sie Ehrenbürgerin geworden ist, aber hat sie nicht auch
ja, das war ein
den Ministerpräsident abgeholt?
Ja, Christian Wulff damals.
Ja, der Wulff war das ja, doch.
Ne? Und dann hat sie, glaube ich, als Titelverteidigerin in Düsseldorf Platz 8 belegt. Ne?
Genau, und da haben ja schon wieder die Deutschen gesagt, ach du liebe Zeit, Platz 8 ist, sage ich mal, für Deutschland jetzt nicht mehr so einfach zu erreichen.
Aber das hat Raab ja damals richtig gut gemacht, ne? Also das ist ja auch ein Verdienst von ihm damals gewesen.
Genau, und der ist jetzt raus, das war jetzt das erste Mal der SWR, federführend. Ich habe DWDL-Kritik gelesen.
Peter Orban?
Nee, das macht er jetzt Thorsten Schorn.
Ah. Das ist Orban eigentlich auch schade. Peter Orban war immer eine Legende.
Der hat geraucht immer während der Sendung.
Das dauert ja auch 5 Stunden da. Ja. Aber der wusste alles. Ja, und jetzt halt Sarah Engels. Ich muss sagen, der Song Fire, der ist ein richtiger Ohrwurm. Mein Favorit war aber Molly Sue, heißt sie, glaube ich. Das Lied heißt Optimist. Ha, ha, ha. Könnt ihr euch mal anhören. Ist ein schöner, melancholischer Song. Da war ein Piano und dann hat so eine Ballerina getanzt. Ich glaube, damit hätten wir gewonnen. Ja, wir sind jetzt ein Musikpodcast.
Hauptsache Alessio geht's gut.
Genau. Dem geht's gut. Ja. Wir müssen auch mal, wir können uns doch mal so unterhalten.
Also das würde ich sagen, wird auf jeden Fall die kulturellste Folge.
Ah, nicht die beste?
Ne, weiß ich noch nicht.
Ja, dann drück mal auf Rec und dann schauen wir mal.
Der Wahnsinn.
Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Und wie das gezündet hat.
Caramba, Carajo!
Es ist mehr als nur ein Spiel.
Und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Genau.
Ja, ehrlich.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle 4 am Tisch, aber ansonsten kann es losgehen. Seid ihr euch nicht einig, wer den Kuchen essen darf?
Es gab ja zuletzt nicht mehr Streuselkuchen. Hier seid ihr wieder bei mir zu Hause, hier gibt's das. Und ihr geht nicht raus, wenn das da nicht gegessen wird. Ne? Es ist da auch Bananenbrot da.
Und ich bin ganz ehrlich, ich fremdel noch mit dem neuen Intro.
Ach echt, ja?
Ja.
Okay.
Ich finde den mittlerweile
ganz gut. Ich finde das super. Ja, ich fand, das ist so richtig dynamisch. Das ist
gut, vielleicht bin ich
neue kleine
zu
O-Töne.
Alt, zu konservativ,
nein,
weiß nicht.
Nein.
Das war auf jeden Fall das Intro der 104. Folge von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Heute live aus den Straßburger Studios in Köln-Lindenthal. Der Frühling hat begonnen, Let's Lance. Und er ist der Mann, der auch im Karriereherbst permanent seinen dritten Frühling erlebt. Thomas Wagner.
Let's Lance ist Wahnsinn.
Frühling bedeutet auch den Start der Grillsaison. Die hört für den nächsten aber nie auf. Vor allem hier im Podcast grillt er ganzjährig alles und jeden. Christian Straßburger.
Guten Morgen.
Der Frühling ist da, die Bäume schlagen aus. Wir freuen uns einen Ast. Aber auch er blüht hier ganzjährig auf. Yannick Barkic.
No, das ist sehr schön. Danke. Und du bist unser kleiner Krokus, der jetzt rauskommt.
Oh, schön.
Vielen Dank für die Blumen.
Ich hörte ja auch, Tobi am Wochenende hat sich ja extra freigenommen, um dann auch den Garten schon auf Vordermann zu bringen. Ne?
Die ersten Gartenarbeiten fallen an.
Ich habe gestern gelernt, man darf nur bis zum 1. März die Hecke schneiden. Wusste ich gar nicht.
Ja, du darfst, ich glaube, nur einen Formschnitt darfst du bis zum 1. März machen. Ich glaube, so kleine Nachschneidearbeiten darf man auch während des Frühlings.
Es geht um irgendwelche Blüten, die nicht abgeschnitten werden dürfen oder irgendwelche Nester, die da drin sind.
Aha, okay.
Aber war ich komplett baff.
Wir reden über Fußball, wenn euch das in den Kram passt.
Ich dachte, wir sind hier ein Garten-Podcast.
Ich dachte, wir sind ja ein Eurovision Song Contest-Podcast.
Yeah. Grand Prix de Revision.
So hieß das früher mal.
Ja, war eine schöne Zeit.
So, da kommen wir jetzt zum Quiz, ne?
Jetzt die Frage der Woche. wann war Nicole Siegerin?
Mit 82.
Ja, gut.
Schon. Ein bisschen Frieden in Irland, glaube ich.
Mit der weißen Gitarre.
Genau.
Mit der überdimensional großen weißen Gitarre.
Aus dem Saarland. Das Saarland kann.
Ja, damals
sie ist ja Saarländerin.
Damals konnte das Saarland noch. Ja. Ist das das erste Thema?
Das Saarland.
Nee, du hattest das erste Thema.
Weiß ich
Freitag,
nicht.
Ne? 60.
Das Saarland ist auch ein Thema.
Ja, ja, klar.
Aber
also
später
ich habe übrigens die Inhaltsangabe gesehen und habe mich schon erschrocken. Also das waren jetzt so 28 Unterpunkte. Jetzt lass uns mal anfangen.
Ja, wir fangen an mit dem Freitagabend, mit dem Tipico-Topspiel und dem Sieg der Münchner Löwen bei der TSG Hoffenheim. Zwei von diesem Tisch waren ja vor Ort und können ja wahrscheinlich viel besser erzählen als ich. Also war Kategorie Arbeitssieg für die Löwen, die auf einmal doch nochmal wieder oben ran schmecken an die Aufstiegsplätze oder ist der Abstand zu groß?
Das wird jetzt die englische Woche zeigen. Auf jeden Fall haben sie, können sie jetzt wieder ein bisschen dran schnuppern. Sie haben vor allem das Glück, was auch notwendig ist, immer auf Strecke. Man muss ja auch sagen, die Löwen, wenn man diese wahre Tabelle sich anschaut, wurden ja in dieser Saison jetzt auch nicht immer vom Glück geküsst. Das gehört auch zur Wahrheit. So gerade ist das Pendel so ein bisschen in Richtung 60 München ausgeschlagen. Das war jetzt erneut nicht, dass sie da die Sterne vom Himmel geholt haben. Aber sie holen die drei Punkte. Und das ist das, was entscheidend ist. Jetzt gerade in der englischen Woche redet da eh keiner mehr drüber. Ich meine, erste Mal Hoffenheim, Dietmar Hopp Stadion, ganz nette Leute, muss man sagen, hochtalentiertes Team. Der Trainer, super nett im Gespräch vorher, hört auch unseren Podcast. Wir grüßen ihn ganz herzlich. Auch wenn Veggie immer sagt, die müssen weg.
Aber hat er sich beschwert?
Nein, nein, hat er nicht, hat er nicht. Aber er versteht ja dann auch sicherlich.
Nein, also ich finde, die spielen wirklich einen richtig guten Fußball. Da siehst du einfach Struktur. Aber trotzdem, man möge mir verzeihen, ich brauche Hoffenheim zwar nicht in der dritten Liga.
Ja, das verstehe ich absolut. Die haben ja auch einen krassen Aderlass. Die Löwen haben das Spiel gezogen. Das ist das, worum es geht. Auch wenn man natürlich mal wieder, auch heute, über den Schiedsrichter reden muss. Leider.
Ja, ich will gar nicht so viel Salz in die Wunde streuen, aber also du hast es eben richtig gesagt, Glück. Also die Löwen haben jetzt die letzten beiden Spiele doch schon arg das Spielglück strapaziert oder das Schiedsrichterglück, sage ich mal. Die Szene da mit Luca Erlein, ja, man kann auf der einen Seite sagen, clever, was Philipp Meier da macht.
Nee, das ist einfach nur ganz ekelhaft, asozial und eine heulerische Scheiße, krieg ich einen zu viel. Also ganz ehrlich, jeder weiß, wie ich zu den Löwen stehe, ich will, dass sie aufsteigen. Das ist so bodenlos. So einen Spieler würde ich im nächsten Spiel als eigener Trainer nicht aufstellen, würde sagen, pass auf, überlegst du mal, was du da für eine Scheiße gemacht hast.
Du meinst dann vor allem diesen Griff ins Gesicht.
Ach, das ist ja so peinlich, so jämmerlich. Also ganz ehrlich, fällt mir nichts mehr zu ein.
Wahnsinn, von 0 auf 1000.
Ja.
Ich verstehe aber, was du meinst.
Habe ich mich das ganze Wochenende drüber aufgeregt.
Viele haben die Szene vielleicht nicht gesehen. Es geht um die rote Karte für Luca Erlein im Nachgang, wo vorher eine strittige Szene war, wo nicht ganz klar war, ist es Eckball oder ist es Abstoß.
Ja, und dann gab es es gab gar kein Handgemenge, sondern irgendwie Kontakt.
Man sieht, glaube ich, schon, dass Meier irgendwie den Spieler hinten so am Trikot so zupft.
Ja, er fängt ja sogar an. Er fängt ja sogar an.
Er provoziert so ein bisschen.
Genau, und dann schubst er weg, soll man auch nicht machen. Das ist zweimal gelb.
Genau.
Und dann ist gut. Aber Meier fällt, hält sich das Gesicht. Und in der Dynamik, ich weiß auch gar nicht, wo Besong steht, um ehrlich zu sein, in der Dynamik nimmst du an.
Genau, da mache ich dem Schiedsrichter noch nicht mal einen Vorwurf, weil das kannst du gar nicht alles immer sehen. Aber dieses, ich finde es noch nicht mal schlimm, wenn einer sagt, der schubst den vehement und der lässt sich fallen. Und wenn der Schiedsrichter nur das Schubsen gesehen hat, wohin das auch immer geht, und das ist dann rot, das ist dann auch dumm von dem anderen. Das sagt ja auch kleiner Heinz. Aber sich irgendwo festzuhalten, wo du nie getroffen worden, das ist einfach das Allerletzte. Und da sage ich ganz ehrlich, das mag jetzt populistisch klingen oder wie auch immer. Sowas gibt es beim Handball nicht. Das gibt es nicht beim Eishockey. Das gibt es nur beim Fußball. Und jetzt, wenn ich jetzt mit einem Löwen-Fan rede, würde ich vielleicht sagen, ja, das ist am Ende klar. Nee, das ist einfach scheiße. Das will ich nicht sehen. Hochnotpeinlich.
Vor allem, die müssen doch alle wissen, es gibt auch bei uns ein paar Kameras im Stadion und irgendeine sieht halt, dass du da nicht getroffen wurdest. Dann ist es im Nachgang natürlich immer wirklich unangenehm.
Ja, wir hätten ja gern mit dem Schiedsrichter gesprochen. Ne? Also ich hätte ihn gern gehört.
Genau, wir hatten ihn angefragt. Dann nimmt das immer so einen Prozess, muss erstmal das Okay bekommen von Alex Feuerherd, beziehungsweise die sprechen erstmal vorher miteinander, aber da gab es anscheinend keinen Kontakt, beziehungsweise der Schiedsrichter kam dann nicht mehr raus zu uns. Wir hätten ihn gerne gehört, aber...
Er hat sich die Bilder sicherlich angeschaut und hat gesehen, gut, das war zu viel, ist gut. Ja, was soll ich sagen? Wollen wir uns gar nicht so lange drauf was wollte ich sagen? Wir wollen uns gar nicht
so lange drauf kaprizieren.
Genau, weil sonst könnten wir ja ständig über irgendwelche Schiedsrichter sprechen. Fakt ist natürlich.
Tun wir ja auch.
Genau, leider. Fakt ist natürlich, die Löwen waren dann clever genug und vor allen Dingen vorm Tor viel abgezockter als Hoffenheim und hatten natürlich einen überragenden Volland. Also was der Kevin Volland da gezeigt hat, da hat, ich weiß gar nicht, wer es war, gesagt, du hast doch mal höher gespielt. Was Fabi, ich weiß es gar nicht. Der, also aus dem Stand Pässe, brillant.
Also der Pass vom 2-1, ist wirklich Wahnsinn. Das ist, glaube ich, der beste Pass in der ganzen Saison. Aus der eigenen Hälfte so ein Ding zu machen und wenn der jetzt in so einer gewissen veränderten Rolle auch kommt, also du hast es, glaube ich, letzte Woche gesagt oder einer von euch, natürlich sind die Löwen mit diesem Kader, wo wir vor der Saison gesagt haben, das ist eigentlich in der Qualität der Einzelspieler mit Essen der Beste, sind die natürlich in der Lage, auch mal 6-7 Spieler am Stück zu gewinnen. Ich hoffe für die Löwen, dass sie jetzt nicht Löwensachen machen irgendwie, weil so ein Spiel in Hoffenheim in dem Stadion ist sicherlich nicht ganz einfach. Zweiter Sieg am Stück jetzt mal und es sind 5 Punkte bis zum Relegationsplatz. Und ich glaube, es sind 7 bis ganz oben. Also das ist jetzt auch nicht die, das ist nicht die Welt.
Ja, vor allem der Impact von Volland, ich habe mir das jetzt auch nochmal so durchgelesen, das sieht auf dem Papier erstmal gar nicht so groß aus. Der hat 3 Tore geschossen, 7 Vorlagen gegeben, das ist irgendwie, ja, der schwimmt so mit bei den ganzen in Anführungsstrichen Topspielern, aber wenn du siehst, also die Vorlage zu der Chance vor dem 2-1 fand ich ja noch viel krasser, als Hauge sie dann versemmelt hat. Aber allein, dass er auch so die meisten Torschussvorlagen gibt, teamintern bei den Löwen, also du merkst schon, der hat einen gewissen Impact, aber das ist in den Zahlen gar nicht mehr so belegbar, weil das einfach Zahlen sind, die dann im Hintergrund irgendwie verschwinden und er nicht so auf das Scorerboard kommt.
Aber jetzt kommt vielleicht auch das zu Trage, was du immer sagst, mit dem Goalgetter, mit dem Toreschießen. Haugen läuft heiß gegen Rostock, grandiose Leistung. Jetzt gegen Hoffenheim wieder, der ist immer anspielbar, ist immer bereit, hat den Riecher jetzt auch vollstreckt, hat jetzt eine zweistellige Toranzahl. Der kann jetzt gegen Ende der Saison, wenn der weiter so heiß läuft, dann geht er auch auf 20 Tore und dann kann das entscheidend sein, trotz dieser Maske oder vielleicht deswegen.
Und wir müssen den Trainer nochmal ansprechen, Kauzinski, der hat jetzt einen Punkteschnitt von 1,9. Also es ist ja wieder ein klassischer Aufstiegsschnitt, vor allem in dieser Saison. Also man merkt, hätte man ihn in Anführungsstrichen früher verpflichtet, ne, dann, ja, wo würden die Löwen dann stehen? Ne? Ja, und was auffällig ist in der Rückrunde, dass die Löwen das effizienteste Team sind. Also die brauchen die wenigsten Torchancen, um ein Tor zu erzielen. Da haben sie richtig gearbeitet in der Rückrunde.
Und ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe Münchens wahre Liebe gesagt. Und es ist natürlich Münchens große Liebe. Tut mir leid, liebe Löwenfans, da habe ich mich irgendwie vertan. Aber ich habe mich ja korrigiert. Falls das hört man dann aber nicht immer. Aber ich habe mich korrigiert.
Also du großer hast Fehler. Damit gesagt, dass in München die große und die wahre Liebe, die Blauen genau. aus Giesing sind.
Giesing, ja. Und ich dachte, klar, wahr, natürlich, aber Quatsch, ist natürlich Quatsch. Tut mir leid, wir machen alle Fehler.
Du bist ja auch nur aus Mensch.
Genau, ja. Aber ich kann hier nicht ständig irgendwelche Leute kritisieren und ich laufe hier fehlerfrei durch die Gegend. Das geht natürlich.
Aber das tut ja auch gut, so ein bisschen Demut. Man nennt dich ja intern den Demütigen.
Genau.
Dietmar Demuth. Ja. Kennst du den noch?
Klar. Richtig harter Verteidiger bei Leverkusen und bei St. Pauli.
Aber es ist schon interessant, dass die Löwen jetzt zweimal von einer Schiedsrichterentscheidung profitieren, wobei sie ja eigentlich vor ein paar Wochen noch sich so beklagt haben, dass sie so oft benachteiligt werden. Das ist dann wieder klassischer Fall von gleicht sich vielleicht dann doch irgendwie
bitte,
alles
an. Bitte, hört mir mit diesem Satz auf. Ich bin wirklich mit Abstand der Älteste hier. Es gleicht sich gar nichts aus im Laufe der Saison. Diese Sprüche, die es immer gibt, das stimmt einfach nicht. Es gibt Mannschaften, die werden ziemlich bevorteilt über den Lauf der Saison und es gibt Mannschaften, die wirklich richtig zu knapsen haben. Und das gleicht sich nicht im Laufe einer Saison aus.
Aber da bist du ja der Meinung von Daniel Brinkmann, Trainer von Hansa Rostock, der letzte Woche ja auch sowas wie eine Verschwörung gewittert hat. Wir hören uns das nochmal an.
Entscheidung. Schiedsrichter, so, ist einfach ein Thema bei uns, dass Armin die rote Karte bekommen hat, ist nicht grundlos. So, und das ist ein Thema, wir wollen uns überhaupt gar keine Ausreden suchen, aber ein Stück weit weckt es in einem schon das Gefühl, dass sich nicht jeder wünscht, dass Hansa Rostock aufsteigt. So, ich lasse das einfach mal so stehen.
Das war letzte Woche. Jetzt gewinnt Hansa 3-2 gegen Rot-Weiß Essen. Auch da ein paar strittige Entscheidungen. Bevor wir darüber reden, hören wir erstmal Andreas Mann. Der war als Kommentator im Stadion und der räumt uns nochmal an diesen Sieg von Hansa gegen die Essener auf.
Liebe Podcast-Freunde, die Kehle braucht nach diesem Fußballspiel im Ostseestadion Befeuchtung. Aber für eine schnelle Minute, wie immer auf den Punkt natürlich von mir, reicht's noch. ein mega packendes Spiel zwischen Hansa und Rot-Weiß Essen. 3-2 am Ende für die Kogge. Die erste Halbzeit extrem zäh, aber die zweite dafür umso spektakulärer. Für beide galt offenes Visier. Keiner konnte mit einem Unentschieden leben. Beide mussten gewinnen. Hansa ließ so viele Dinger liegen. Essen mal wieder defensiv viel zu schludrig. Das fällt denen im Aufstiegskampf vermutlich schwer auf die Füße, wenn sie das nicht in den Griff bekommen. Irgendwann nutzte Hansa mal einen dieser Klöpse, aber dann hinten aus wieder 11 Meter, Drama pur auf beiden Seiten. Hansa regte sich auf, der Ball im Vorfeld vielleicht von Brumme über der Linie, wir konnten es nicht klar auflösen. Sie stellten daraufhin aber auch ein bisschen das Fußballspiel ein. Dann Foulspiel von Gürlien, wieder Gürlien. Dieses Mal war es aber klarer als bei 1860 München. Die Hansa-Fans völlig in Ekstase, super sauer, wollten den Schiedsrichter schon gefühlt lynchen, zumindest so war die Stimmungslage auf den Tribünen. Aber dann gab es noch Handelfmeter. Handelfmeter, der gefühlt wieder keiner war. Also was heißt gefühlt? Der für mich einfach wieder keiner ist. Genauso wenig wie der von Gürlien die Woche zuvor bei 1860. Essens Verteidiger bekommt den Ball an den schlaffen Arm. Eine ewig leidige Diskussion. Aber letztlich gleicht sich's ja dann irgendwie immer wieder ein bisschen aus. Letzte Woche gab's den Pfiff gegen Hansa. Jetzt den für Hansa zum Sieg am Ende. 3-2. Absolut okay. Vom Endergebnis, der Sieg für Rostock geht auch in Ordnung. Sie waren die insgesamt aktivere, durchschlagskräftigere Mannschaft und sind jetzt punktgleich mit Essen. Aber eine Sache liegt mir noch auf dem Herzen. Letzten Endes wieder viele strittige Situationen dabei gewesen. Aber das macht's doch aus im Fußball. Das macht die dritte Liga doch so geil. Hier wird am Stammtisch, im Podcast, noch im Stadion darüber hinaus darüber diskutiert, sich der Mund fusselig geredet, Argumente ausgetauscht. Das ist doch das, wovon der Fußball lebt. Viel besser als in Liga 1 und 2 mit diesem ganzen VAR-Gedöns. So, meine Meinung. Macht was draus.
Die Kehle befeuchtet.
Und geil, wie er sich selbst kaputt lacht. Sensationell.
In dem Fall hat es sich ja wirklich ausgeglichen. Das ja, kann man schon
aber
sagen.
Aber über eine ganze Saison, da empfehle ich dann eher, wie du sagst, die wahre Tabelle.
Ja.
Also ich glaube übrigens, eins würde ich schon mal sagen, auch wenn wir ja hier Schiedsrichterentscheidungen kritisieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich jemanden gibt, der sagt in einer größeren Vereinigung oder bei Schiedsrichtern, wir wollen nicht, dass Verein XY aufsteigt.
Nein, das glaube ich auch
gibt
nicht.
Es nicht.
Nein, das gibt es auch nicht.
Es gibt eine Häufung dann an Entscheidungen und sowas, aber das muss man schon mal, glaube ich, klarstellen. Ich bin übrigens nicht unbedingt der Meinung, dass es geil ist, am Stammtisch über jede Fehlentscheidung zu diskutieren. Das darf man übrigens auch nicht vergessen. Der VAR hat, glaube ich, 80% der groben Fehlentscheidungen schon auch einkassiert. Am Ende streiten wir uns deshalb darüber, weil man denkt, die gucken sich das mit 8 Leuten an und trotzdem noch eine Fehlentscheidung. Das macht es so verwirrend. Und das andere ist, ich glaube, am Mittwoch ist das wichtigste Spiel von Rot-Weiß Essen der jüngeren Vereinsgeschichte, oder?
Aber lass uns ganz kurz bei dem Schiedsrichterthema bleiben. Ja, bei diesem 3-2 oder bei dem Elfmeter zum 3-2, bei dem Handspiel von Koska. Das Problem dabei ist, da hilft ja auch ein Videoschiedsrichter nicht weiter, weil kein Mensch mehr genau weiß, ist es jetzt ein strafwürdiges Handspiel oder nicht. Die einen sagen so, die anderen so. Also natürlich kriegt er den Ball an die Hand, aber aus kurzer Distanz. Der Arm hängt schlaff runter. Wo soll der Arm sonst hin?
Tobi, ja, das ist doch genau das Ding, wo man im Moment sagt, Entschuldigung, wo man im Moment sagt, es weiß keiner mehr, wie diese Regel auszulegen ist. Es werden Elfmeter gepfiffen. Die haben nichts mehr mit einem normalen Fußballspiel zu tun. Weil wie du sagst, was soll der denn machen? Genauso wie letzte Woche das Ding bei Rostock in 60. Es gab, als ich aufgewachsen bin in den 80er Jahren, eine einzige Regel. Ist dieses Handspiel Absicht oder nicht? Und für mich wäre die Regel ganz einfach. Wer vor einem Tor selbst Hand spielt, das gibt's ja im Moment, das zählt nicht, egal, auch wenn es unglücklich ist. Und ansonsten zählt nur die Absicht. Was haben wir für Regeln mittlerweile? Das ist ja lachhaft.
Ich war am Samstag, kann ich ja erzählen, in Leverkusen für Sky mit Marc Uth als Co-Kommentator und hatten wir auch wieder so eine Handsituation. Und Marc Uth ist ja wirklich Profi, hat Nationalmannschaft gespielt und konnte diese Situation da auch nicht. Es war dann abseits, deswegen war es dann auch wurscht. Aber es geht von Liga 1 wahrscheinlich bis runter in die Oberliga oder wohin auch immer. Du siehst das und denkst dir, jetzt kann alles passieren und nichts. Keine Ahnung.
Ich glaube, das ist das grundsätzliche Problem, dass der Fan es nicht mehr versteht. Früher war es wirklich so. Es gab zwei Wege, entweder Absicht oder nicht Absicht, und dann konnte man darüber diskutieren. Aber mittlerweile hast du so viele Unterpunkte. Wie weit ist der Arm weg? Wir haben so eine T-Shirt-Geschichte. Also das ist, der Fan versteht es nicht mehr.
Genau,
wir müssen zurückkommen zur Einfachheit.
Es gibt zu viele Unterpunkte und auf der anderen Seite ein zu beschränktes Resultat. Nämlich, es gibt dann immer einen Elfmeter. Und das ist natürlich, Tommy Schmidt sagt das ja auch immer, es ist ein freier Schuss aus aus 11 Metern, es ist so gut wie ein Tor. Vielleicht müsstest du in der Bestrafung von Handspielen im Strafraum einfach auch flexibler werden und mit indirektem Freistoß sowas dann ahnden.
Ja, und ihr sagt ja auch, der Fan versteht es nicht. Ich würde sagen, es versteht keiner mehr, auch der Spieler. Ich meine, Veggie, du warst zum Beispiel Abwehrspieler. Wenn man nochmal zurückgeht auf Göleyen, der wirklich alles macht, die Hände noch nach hinten. Und wenn selbst das nicht mehr ausreicht, da wirst du doch als Abwehrspieler irgendwann geistig.
Und vor allen Dingen, wie taumeln die denn da durch den Strafraum, die Abwehrspieler? Das ist doch Wahnsinn. Das sieht doch gar nicht mehr natürlich aus. Du rennst nur noch darum, damit der Arm weg ist.
Ja, da siehst du mal, wie die Regeln, die das Spielverhalten von Spielern verändert hat.
Genau.
Ja, ich finde das, was Veggie sagt, super. Also, das würde sehen.
Es gäbe sicherlich auch mal eine Diskussion, war das Absicht, weil du kannst natürlich den Arm anders anspannen, aber für mich wäre das, es gibt eine Regel. Ist es Absicht oder nicht? Punkt. Machst du vieles einfacher.
Ja, und natürlich, wenn du auf der Torlinie stehst und angeschossen wirst am Arm und der Ball würde sonst reingehen, kannst du natürlich auch nicht pfeifen, eigentlich.
Ja, wobei, das ist natürlich auch wieder genau das Problem. Jetzt findest du schon einen Unterpunkt, dann sagt irgendeiner, ja, wäre der Schuss denn hundertprozentig jetzt drin gewesen oder hätte dahinter dir den nochmal machen können? Also, da müssen wir uns schon für was festlegen. Wenn du auf der Torlinie stehst, hast den Arm angelegt und er geht gegen den Arm, dann ist es auch kein Tor. Ist halt einfach so, weil es keine Absicht war.
Naja, jetzt machen wir weiter mit Fußball.
Jetzt kommen wir mal sportlich auf die ganze Geschichte.
Sportlich. Wo gucken wir erst hin? Auf Hansa?
Ja, gucken wir erstmal auf Hansa, oder?
Ja.
Also wichtiges Spiel für Hansa, haben nach 4 Spielen, glaube ich, wieder mal gewonnen. Was mir bei Hansa aufgefallen ist, ich habe das Spiel wirklich in großen Teilen auch live gesehen, weil ich richtig Bock hatte da auf Samstag Nachmittag. Die kriegen es nicht hin, so Spiele zuzumachen. Also die kriegen immer ganz spät noch irgendwelche dummen Gegentore. Ich habe mir nach dem 2-2 schon alles irgendwie aufgeschrieben, ja, schon wieder können sie es nicht ziehen und so weiter. Dann haben sie es ja noch gezogen. Aber dieses Problem, dass sie als Spitzenmannschaft Spiele trotz Führung nicht zumachen können, daran müssen sie arbeiten. Also das haben sie schon gegen Aachen und gegen Hoffenheim zuletzt ja auch nicht geschafft. Das könnten Punkte sein, die sie am Ende kosten. Aber jetzt der Sieg gegen Essen war natürlich extrem wichtig. Was auffällt, ist, dass trotz Naderi-Abgang beide Stürmer weiterhin treffen. Also das Problem ist so ad acta gelegt. Das ist ja so die Gefahr gewesen, dass Naderi da nicht zu ersetzen ist. Aber Holten und Vogelsammer liefern, das kann man so sagen. Und jetzt spielen sie in Havelse. Aber nicht in der Eilenriede, sondern im großen Stadion, was sicherlich ein Vorteil ist.
Haben da viel Fans mit. Ich finde auch Le Beau, das macht der Kicker heute auch. Schwieriger Weg zurück ist da die Überschrift. Letzte Saison 13 Scorerpunkte, verletzt gewesen. Wir wissen alle, was der kann. Ne? Das hat man schon damals beim Waldhof gesehen. Jetzt kommt er in Fahrt. Jetzt ist er auch offensichtlich topfit. Und für Brinkmann mehr als nur eine Alternative. Und wenn du da natürlich noch einen hast, der das Spiel nach vorne gefährlicher macht für die Kogge, umso besser, umso schöner, aber auch umso verrückter. Fragt mich heute, wer aufsteigt. Ich habe keine Ahnung.
Ich finde die Frage bei Hansa, also das war ja eigentlich ein Sieg der letzten Chance, wenn du schon punktemäßig nicht so gut in die Saison reinkommst und leistest dir eine Phase mit 4 Spielen ohne Sieg, das ist eigentlich zu viel. Du musst jetzt eigentlich konstant punkten und musst eigentlich jedes zweite, spätestens jedes dritte Spiel gewinnen. Also am Ende sind es jetzt doch 6 Punkte schon wieder auf Osnabrück. Das ist schon eine Menge, zumal, und da hast du einen Punkt angesprochen, sie tun sich ja selten leicht. Also du hast jetzt nicht mal, wo Hansa von dem Potenzial 2 Spiele 3-0 einfach gewinnt. Du hast diese klaren Ergebnisse in dieser Liga eh nicht, aber das kostet ja auch Körner, selbst so ein Spiel. Das bringt dir zwar jetzt was gegen Essen, so einen Motivationsschub, aber das ist ja immer eng, ne?
Ich finde aber trotzdem, jetzt geht's, wenn Bucky runter. Jetzt geht's darum, in der englischen Woche allen voran das Fundament zu legen für die Schlussphase. Jetzt geht's darum, wie bei 60, jetzt auch Hansa Rostock, egal wie, 3 Punkte holen. Bup, 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 bup. Also du darfst jetzt nicht mehr abreißen lassen. Du musst jetzt die Dinge ziehen, koste es, was es wolle.
Vor allem, das ist jetzt unter der Woche Havelse als nächster Gegner für Rostock und dann das Duell gegen Energie Cottbus. Ein möglicherweise, wie man so schön sagt, richtungsweisendes Endspiel um den Aufstieg.
Ja, aber da musst du jetzt natürlich in Havelse bzw. in Hannover, das sind auch die Spiele, die halt zu ziehen sind. Und außerdem ist das nächste Spiel immer das Wichtigste. Ne?
Aber das nächste Spiel ist immer das nächste.
Es ist ja so, dass alle oben schwächeln mit Ausnahme von Osnabrück. Osnabrück ist für mich durch. Ich sag, die steigen auf. Und die anderen haben halt alle ihre Probleme und kriegen keine Konstanz rein.
Aber jetzt stell mal vor, Osnabrück verliert jetzt noch 2 Spiele und Fair gewinnt 2.
Ja.
Dann sind die nicht mehr in den Top 3. So schnell ist das.
Trotzdem, Osnabrück ist so stabil, die steigen auf.
Das ist schon mal eine Ansage.
Das ist eine Ansage.
Apropos stabil, kommen wir zu Rot-Weiß Essen.
Ja.
Da habe ich auch vorhin schon mal anklingen lassen. 44 Gegentore. Es gibt kein, also das Defensivkonstrukt, was wie auch immer es geht oder aussieht, funktioniert auf jeden Fall nicht. Es gibt viel zu viele individuelle Fehler von Leistungsträgern. Rios Alonso, Schulz, gut, da kann er nichts dafür. Ja,
Wienand aber auch.
Wienand, ne? Ja, muss
auch wenn
auch
er gut
sagen.
Hält, aber trotzdem, den Fehler macht er trotzdem.
Ja, den Fehler, entscheidenden Fehler macht er trotzdem. Es ist klar zu sehen, dass Wienand ein ganz okayer Torhüter ist, dem ich persönlich überhaupt gar nichts absprechen will. Aber Golz ist natürlich nochmal eine Ecke, hat eine Klasse besser, der kann auch zweite Liga spielen. Der fehlt einfach, das ist klar. Die Achse ist völlig aufgebrochen. Ich weiß gar nicht, ob es eine Achse gibt. Das liegt daran, es ist hausgemacht. Man hat 1000 Sachen versucht, immer wieder neue Leute. Transferpolitik haben wir besprochen. Ich glaube, die ist komplett in die Hose gegangen, gerade was den Winter angeht. Also Bazzoli zum Beispiel in Ulm, da denke ich mir, also in Essen hätte er, glaube ich, auch gut getan, wenn er gespielt hätte. Die Stürmer, da weiß der gar nicht mehr, wie die alle heißen. Schmidt, Mause ist im Prinzip, selbst wenn er fit wäre, spielt er keine Rolle mehr. Alles ausprobiert und nichts. Und dann eigentlich trotzdem punkttechnisch super im Winter. Und dann hatte man gesagt, so jetzt legen wir nochmal nach. Dann fuchsen da irgendwelche Leute rein in die Transfers, die eigentlich grundsätzlich gar nichts damit zu tun haben, weil es gibt ja Manager und Kaderplaner und sowas. Weiß ich nicht, ob man als Vorstand da auch nochmal ranschmecken muss. Und ich glaube, die haben total diese Suppe versalzen. Und jetzt, wer darf sie auslöffeln? Es ist natürlich am Ende immer der Trainer. Weil unterm Strich muss man sagen, das ist jetzt das erste Mal, dass sie zweimal in Folge verloren haben. Aber über wen willst du da sprechen? Also da wird sich keiner jetzt hinstellen und sagen, ich drehe zurück, sondern am Ende ist der Trainer die ärmste Sau.
Ja, also wenn man jetzt mal den ganz, ganz nüchternen Blick einfach nur von oben drauf wirft und auf die Tabelle schaut, wie viele Punkte Rückstand hat Rot-Weiß Essen auf dem Aufstiegsplatz? Oder auf dem dritten Platz?
4 bzw. 6.
Ja, das ist ja zu dem Zeitpunkt der Saison eigentlich überschaubar.
Ja, aber es sah mal anders aus.
Genau,
ja.
Aber das ist so das Positive, was man aktuell rausziehen kann. Alles andere hast du eben schon richtig beschrieben. Die haben jetzt zum 7. Mal 3 oder mehr Gegentore kassiert. Das ist halt für einen Aufstiegskandidaten einfach viel zu viel. Dann hast du diese Achse angesprochen, diese Stabilität aus dem Zentrum, das hat Uwe letzte Woche in Osnabrück gesagt, hat er jetzt auch wieder betont, ist gerade aktuell überhaupt nicht da. Die sind total hektisch, kriegen keine Sicherheit ins Spiel rein. Also wo ist jetzt ein Jasula? Wo sind diese Leute wie Schulz, die der Mannschaft eigentlich Sicherheit geben? Das gibt es aktuell einfach nicht. Und das ist einfach ein Riesenproblem. Dann funktionieren die Neuzugänge nicht so, wie sie funktionieren sollten. Und weiterhin liefert die Mannschaft keine Argumente dafür. Ich sage das jetzt jede Woche, aber warum soll ein Arzt dann dieser Mannschaft nicht helfen? Also nicht sportlich vielleicht, aber aus Führungsspielerqualitäten.
Also es sind jetzt ganz viele Fragen bei euch aufgeworfen worden. Als erstes mal würde ich sagen, wir haben ja gesagt, es gibt zwei Konstanten. Sie verlieren nie 2 Spiele am Stück, aber sie gewinnen auch keine 2 am Stück. Und deshalb sind sie immer so zwischen 4 und 6. Jetzt haben sie 2 bei zugegebenermaßen guten Gegnern verloren. Und ich finde, was ihr angesprochen habt, ist absolut richtig. Golz, das ist Pech. Und Wienand halte ich für einen guten Torwart, der auch spektakulär hält. Aber er hat jetzt im zweiten Spiel hintereinander einen Fehler gemacht. Also das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so, dass du als Abwehrspieler denkst, der hält uns 90 Minuten hier alles frei. Da kann keiner was dafür, ist verletzt. Ich finde es auch okay, dass er dann aufgebaut wird. Aber er wird selber wissen, dass er jetzt vielleicht auch mal ein Spiel liefern muss, wo er dann das Ding festhält.
Also wir dürfen wirklich diese eine Fußabwehr nicht vergessen, die wirklich auch herausragend war.
Nein, das habe ich doch gerade gesagt. Ja. Aber du als Torwart ist die Bewertung eine andere. Du kannst, guck dir Kauer Sanch in Frankfurt an, der macht pro Spiel 8 Weltklasse-Paraden und leider hoffentlich hat er sich nicht so schwer verletzt. Der hat in jedem Spiel 1, 2 Dinger drin. Da hast du Angst als Abwehrspieler. Das ist auch eine Komponente eines Torwarts. Dann lieber einen total spektakulären, der keine Fehler macht, der aber ab und zu auch einen hält.
Ja, Gold spielt halt fehlerfrei. Das ist halt
genau.
Das
aber da kann ja keiner was dafür. Aber dann kommt der Punkt mit der Abwehr. Wenn du das guckst, wer da hinten eigentlich von den Namen her aufläuft, das müsste einer der stabilsten Abwehrreihen der Liga sein. Und das Ding mit Schulz ist hausgemacht. Der war Kapitän, der hat keine Rolle mehr gespielt. Der war immer der Erste, der weg musste, wenn Dreier-Viererkette gespielt wird. Jasula saß auf der Bank, das ist hausgemacht. Die anderen strahlen keine Sicherheit aus. Wir haben letztes Mal geredet, wo ist der kreative Ansatz? Jetzt war Müsel mal drin. Obus hat gespielt. Also all das, was wir eigentlich auch gesagt haben, aber vielleicht so auch am Ende dann, das ist so eine letzte Offensivpatrone im Sturm, das ist ja wie russisch Roulette, fast muss man wirklich sagen. Nein, wer spielt da nicht? Jetzt hat Jansen wieder von Anfang an gespielt, Also diese zentrale Achse, an der sich andere aufrichten können, das ist A, eine Frage der Spieler selber, sind sie in Form, aber das ist sicherlich auch ein Trainerthema, wo du sagst, hast du eine eingespielte Achse, die hatten sie letztes Jahr in der Rückrunde, als sie alles kurz und klein geschossen haben, die haben sie im Moment nicht.
Du kannst es ja, sorry, du kannst es ja wunderbar vergleichen auch mit der Bundesliga, mit dem ersten FC Köln, ne? Wo ja auch ständig durchgetauscht wird bei Kwasniok. Du siehst das einfach, am Ende setzen sich die Mannschaften durch, die aus 13 bis 15 Spielern bestehen, wo der eine dann auch dem anderen irgendwie, wie beim VfL Osnabrück, wo wir gleich drüber sprechen werden, wo dann noch einmal der eigentlich auf dem Abstellgleis stand in An- und Abführung, dann wieder rangeführt wird, wo du merkst, der eine gönnt dem anderen was. Aber hier ist klar zu sehen, bei Essen, die meisten Spieler haben mit sich selber zu tun. Und wenn da der Gros überhaupt gar nicht die Sicherheit hat, dann kommt sowas bei rum.
Kann man jetzt schon resümieren, dass vielleicht die Transfers im Winter, dass es zu viele waren, zu viele Kaderveränderungen? Weil wir haben ja vorher darüber diskutiert, viele Kaderveränderungen dürften eigentlich nicht passieren in Essen, weil es ja funktioniert hat. Gegenbeispiel jetzt bei den Löwen, die waren in der Winterpause richtig scheiße, haben gar nichts gemacht. Sowohl, ja ist ja so, die haben wirklich jetzt gar nichts, war mir selber gar nicht so bewusst, habe ich jetzt nur mal nachgeschaut.
Also wieso jetzt scheiße? Also scheiße im Sinne von?
Ja, im Vergleich zu den Saisonzielen.
Okay.
Wo standen die im Winter und wo stehen sie jetzt? Die haben gar nichts gemacht, sind ruhig geblieben, haben halt nicht so viele Kaderveränderungen gemacht, ganz anders RWE. Kann man jetzt schon sagen, das ist ein Grund? Das ist,
Ich glaube, die entscheidendste Kaderbewegung war einfach der Abgang von Moustier bei Essen. Und das haben sie versucht durch, ich sag jetzt mal, Masse wieder auszugleichen. Aber Moustier kannst du einfach in der Form, die er hatte in der Hinrunde, konntest du nicht 1:1 ersetzen, weil er dem Essener Spiel eine Komponente gibt, die so niemand hat. Auch jetzt ein Ruben Reisig ist jetzt gekommen, spielt, glaube ich, eine größere Rolle als geplant war.
Dann war den Verantwortlichen aber auch ein Stück weit die Hände gebunden, weil er ja dann weggekauft wurde und RWE muss dann das
Ja,
das
und der
Geld muss nehmen.
Also da kommt die erste portugiesische Liga, da sagen wir alle.
Ja, aber ich finde, das ist ein guter Punkt von Tobi. Ich finde, Moustier ist einer der besten Spieler in dieser dritten Liga gewesen, aber auch irgendwie ein Stück weit unterschätzt, weil der kann beides. Der kann Zweikämpfe, Dynamik, der hat aber was Überraschendes gemacht, das haben wir ja immer schon gesagt. Daran hat dieses Spiel ja gekrankt. Wenn Essen seine Heimspiele gewinnt, dann ist es mit Wucht, mit Publikum, mit Standardsituationen. Aber ein Gegner sich hinlegen und Moustier, finde ich, der konnte das. Und ganz ehrlich, 44 Gegentore, nur 6 Mannschaften haben mehr gefressen in der Liga. Das ist einfach zu viel. Nee, und ist eigentlich auch kein Uwe-Style, weil der hat ja eigentlich immer Mannschaften gehabt, die mal ein Gegentor bekommen, aber das ist zu viel.
Und du bist am Mittwoch an der Hafenstraße?
Ja.
Gegen Waldhof Mannheim.
Ja.
1:6.
Was erwartest du?
Boah, jetzt, das ist ja Wahnsinn. Ja, ich bin erstmal traurig, dass du nicht da bist. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber gut, du hast dich für was anderes entschieden. was erwartest du?
Erstmal gelogen, aber gut.
Also ich würde grundsätzlich sagen, ich glaube, dass sie, das ist wieder so ein Spiel, da ziehen sie dann den Kopf aus der Schlinge raus. Ich bin nur mal gespannt, wenn es lange unentschieden spielt oder Waldhof ein Tor macht. Weil ich glaube, dann merkst du auch die Unruhe. Und das ist ja auch ein Essener Phänomen. Die haben so jahrelang in der 4. und 5. Liga rumgekrebst. Jetzt sind die im dritten Jahr oder 4. Jahr? Also schon 3. Liga?
Dabro 1, Dabro 2.
Vierte Jahr, genau. Und eigentlich hast du das Gefühl, wenn du dich mit den Leuten da unterhältst, ist es so, dass du sagst, die müssen in die 2. Liga. Musst du das? Kannst du in organischen, für das, was sie da stehen haben, was sie im Winter finanziell investiert haben, müssen sie hoch? Und ich glaube, dass das schon eine Nervenprobe wird. Denn klar ist auch, wenn du das jetzt gegen Mannheim nicht gewinnst, dann wirst du wahrscheinlich abreißen lassen.
Es ist auch verrückt. Also die Hafenstraße kennen wir alle, ne? Was da möglich ist, wie die dich tragen können. Aber die können dich auch zum Altglas bringen, um es mal so zu sagen. guckt euch mal an. Also ich will jetzt nicht irgendwelche Foren oder Social Media höher hängen, als sie sind. Aber plus den Eindruck aus dem Stadion, also da ist 1:12. Also das Waldhofspiel am Mittwochabend an der Hafenstraße ist eins der entscheidenden in der Vereinsgeschichte der letzten Jahre von Rot-Weiß Essen, weil da der Waldhof übrigens, möchte auch nochmal ranschmecken, verrückterweise. Ne? Also ich will jetzt nicht noch den Waldhof fragen. Aber wenn sie Essen schlagen, aber die englische Woche wird einige Entscheidungen bringen.
Ja. Das liebst du so, ne? Zu Beginn einer englischen Woche zu orakeln.
Ja,
ne?
Ja, das ist innerhalb von einer Woche werden 9 Punkte vergeben. Das ist in dieser Gemengelage der Tabelle.
Ich habe in Nottingham der Kollegin vom englischen Fernsehen mal erklärt, was eine englische Woche in Deutschland ist. Sie wusste das gar nicht.
Okay. Ja. Warum heißt die eigentlich dann so?
Ja, weil früher die Engländer halt diesen Rhythmus hatten mit diesen großen Ligen, dass die halt häufiger 3 Spiele pro Woche gemacht haben. Das haben wir dann übernommen.
Sagen die denn in England, wenn die nur einmal in der Woche spielen, das ist eine deutsche Woche?
Hab ich sie auch gefragt, ne.
The German Week.
Ja. Dann sprechen wir doch jetzt mal über den aktuellen Spitzenreiter. in der dritten Liga. Der VfL Osnabrück schlägt Aue mit 3:1, ist der 5. Tabellenführer in der laufenden Saison, sind in diesem Jahr tatsächlich das beste Team, vor allem auswärts mit einem richtig starken Auftritt immer wieder. Meißner trifft am Fließband, also da läuft jetzt alles genau in die Richtung Aufstieg.
Das ist die, würde ich sagen, intakteste Mannschaft, wobei es gibt natürlich auch andere, aber die Mannschaft ist brutal intakt. Ich habe am Wochenende mit Marc Uth auch über VfL Osnabrück, über Schulz gesprochen. Der hat geschwärmt von diesem Trainer, von der Menschlichkeit, von der Mannschaftsführung, und das siehst du ja jetzt auch. Der trifft die richtigen Entscheidungen, der schafft es, dass, wenn Spieler in der Startelf jetzt nicht so an ihr Leistungslimit rankommen, von der Bank wie Lisseur oder wie auch immer, den richtigen Impuls zu bringen. Die Mannschaft folgt ihm, er hat ein Defensivkonzept, was aufgeht. Nach vorne wird es immer besser, da hat es ja dran gekrankt. Dann haben sie Kania geholt, den brauchen sie gar nicht mehr oder weniger, also das meine ich jetzt mit aller Liebe, aber natürlich bringt er dann auch Räume und so weiter und so fort. Ein Meißner profitiert natürlich auch davon. Ich würde sagen, der VfL ist nicht bereit für die zweite Liga, aber wen juckt das? Die werden wahrscheinlich hochgehen.
Warum sind die nicht bereit?
Das ist wie damals, 90+6, wo sie dann so reingeschoben wurden. Ich glaube, grundsätzlich vom Drumherum, vom Etat, kommt der Aufstieg zu früh, aber da wehrt sich ja keiner gegen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was dagegen spricht.
Also ich finde auch, Stand jetzt, März 2026 in der Saison, hat sich der VfL so zu einem Spitzenteam entwickelt. Also die haben sich wirklich dann peu à peu rangerobbt, haben sich als Mannschaft weiterentwickelt. Du hast das alles gerade so schön aufgezählt. Was mir aufgefallen ist, letzte Woche schon, das haben wir schon besprochen, ganz, ganz viele Spieler, die Aufstiegserfahrung haben, aber vor allem, und das haben sie, glaube ich, vor der Saison gemacht, die haben halt extrem draufgepackt in Sachen medizinischer Abteilung und haben da den Fokus drauf gelegt. Wenn du siehst, die haben ganz, ganz wenig Ausfälle und haben auch, glaube ich, viel Geld investiert, um in diesem Bereich einfach besser zu sein als andere Drittligisten. Und das, davon profitieren sie jetzt einfach auch.
Das ist ein interessanter Punkt. Ich habe letztes Mal so einen alten Kicker gefunden und sowas. So viele Muskelverletzungen, das gab es früher gar nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das immer gut war. Die Leute haben irgendwie eine Spritze irgendwo hinbekommen oder sowas. Aber in dem modernen Fußball, wo sehr viel auf Schnellkraft geht, wo du halt auch getaktetere Spielpläne hast, sind die Mannschaften, die einfach mit ihren Mannschaften durchkommen, mit ihren Teams. Du hast manchmal auch Glück, wenn sie an ein Bein bricht, da kannst du nichts dafür. Aber Prävention, wie bist du auf Muskelverletzungen vorbereitet? Wie bist du auch im Kopf? Schaltest du schon, wenn du siehst, 45+1 schaltest du ab und wirst nochmal rasiert und so. Das ist ein großes Fund, was wahrscheinlich immer noch zu wenig gesehen wird. Und ich finde Timo Schulz einen ganz interessanten Typen. Immer wenn ich ihn sehe, wir flachsen uns, weil er ja aus dem anderen Verein Hamburgs kommt. Aber das ist so ein cooler Typ, der ist authentisch cool. Und das hast du halt ganz, ganz selten in diesem Geschäft. Er hat damals bei St. Pauli einen hervorragenden Job gemacht. In Basel ist es leider schief gegangen im Umwälzungsprozess. Köln wäre Relegationsplatz, glaube ich, gewesen mit seiner Punkteausbeute. Finde ich auch nicht, dass man hier so im Nachhinein mit ihm so fair umgegangen ist, weil da war schon vorher einiges im Argen. Und hier, ich glaube, die Spieler glauben dem einfach. Und der ist, glaube ich, menschlich total in Ordnung. Das würde ich mich für ins Feuer legen. Die steigen auf.
Also ich finde auch, wenn du
komplett ins Feuer
legst. Ja, für den St. Paulianer ins Feuer legen. Leck mir am Arsch.
Also ich finde auch, wenn du mal diese großen Vereine nebeneinander legst und die Temperatur, also mit dem Timo Schulz und dann
Feuer, ne?
und du siehst daneben jetzt, was wir gerade hatten, Essen mit Uwe Koschinat und ein bisschen auch Cottbus mit Wollitz und so, da ist überall etwas zu viel Verkrampfung oder Anspannung.
Ja, genau, ja.
Und Timo Schulz hat einfach so eine Gelassenheit. Ich glaube, es liegt auch daran, dass er eben schon höher trainiert hat. Und er sagt ja auch ganz klar, ja klar, wir wollen aufsteigen. Er redet da auch nicht um den heißen Brei drumherum, weil er weiß, wenn es nicht passiert, dann geht hier in Osnabrück die Welt auch nicht unter, weil dann ist es wieder, was du eben sagtest.
Das ist ja der Punkt.
Wir müssen nicht unbedingt in die zweite Liga. Das nimmt natürlich jeder gerne mit, aber wir fühlen uns auch da wohl, wo wir gerade sind und steigen gerne auch im nächsten Jahr auf. Und diese Gelassenheit, die ist, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidender Faktor.
Das ist genau der Punkt. Also der sitzt natürlich in einer Position, wo er das genauso auch sagen kann. Der arbeitet bei einem Verein, der halt nicht diesen Druck hat. Ich würde gerne Timo Schulz mal bei einem Verein sehen, der eben diesen Druck hätte, ne? Ob er dann genauso kommuniziert.
Das sehe ich übrigens, entschuldigen, wenn ich das sage, ich sehe das nicht so. Ich empfinde Osnabrück, ich war früher immer so, bin ich aufgewachsen, da hat mein Vater mir gesagt, oh, Bremerbrücke, alles geil. Da ist schon eine Menge Druck. Und die Fans sind auch schon teilweise, das ist auch ganz knapp da dran, dass du auch richtig bepöbelt wirst, wenn es da nicht läuft. Ich finde, in Osnabrück ist immer Druck. Also ich finde nicht, dass die da sagen, ja, wir sind mit Platz 6 zufrieden. Empfinde ich nicht so.
Weiß ich auch nicht, ob die es so sagen, aber ich meine jetzt nur im Vergleich.
Ja, kann ja sein, aber ich finde das schon, ich finde es ist eher ein Druckstandort.
Ich finde, das Dach muss zurück. Was ist da eigentlich die Thematik? Janik, hast du da Infos? Kommt das Dach zurück?
Ja, das Statikbüro Bakic.
Ja. Der Stadionumbau ist ja durch.
Ja.
Bis wann das fertig ist, keine Ahnung, aber bis dahin ist auch kein neues Dach da, weil das neue Stadion kommt.
Für die zweite Liga so ein Übergangsdach.
Ja, Übergangsdach kommt nicht mehr, es kommt das neue Stadion.
Ja, schade.
Wir hatten am Wochenende ja auch noch ein Spitzenspiel, und zwar Energie Cottbus gegen den Sportclub Verl, das Duell der Ballermänner, und ausgerechnet das geht dann 0-0 aus. Unser lieber Kollege Pipo Konrad war als Kommentator bei dem Spiel zum ersten Mal, war er in Cottbus, und er hat uns danach eine Sprachnachricht geschickt und von seiner tollen Reise dahin erzählt.
Ach Leute, ich sitze hier im Stadion der Freundschaft. Das Flutlicht brennt noch, die Partie ist gerade durch. Ich sitze hier in der Kajüte in der Kommentatorenkabine. Kennt ihr die? Richtig geil. So mit Panoramafensterfront kannst du aufschieben und hier raus kommentieren. Richtig oldschool, gefällt mir richtig gut. Hab mir auch hier einen kompletten Tag in Cottbus genommen. Ist mein erstes Mal Lausitz. Am Altmarkt gefrühstückt. Mir da von Pele Wollitz ein paar Tipps abgeholt. Dann komme ich hier hin. Erwartungen natürlich bis unter die Decke geschraubt. Energie Cottbus gegen Sportclub Verl. Crunchtime Beginn. 50-50 Spiel. Große Worte auch von Pele Wollitz im Vorfeld. Die Tormaschinen, die offensiven Powerhäuser der Liga im Nahkampf. Und dann wird's ein 0-0. Wie es dann einfach manchmal so ist. Am Ende zu viel Respekt voreinander, zu viel Freundschaft im Stadion der Freundschaft. Das ist mein Fazit. Die Komponisten, die Feingeister Tass und Seaci ohne Zugriff aufs Spiel. Der Rasen super schwer zu bespielen, so viele Bälle, die versprungen sind. Ich glaube insgesamt nur 6-6 Abschlüsse, viel zu wenig für die beiden Teams. Und vielleicht so eine verpasste Chance da im Aufstiegskampf ein Signal zu setzen. Grüße an euch zurück.
Jetzt wo Pipo es gerade gesagt hat, dass die Bälle verspringen, ne, das fällt schon auf in den letzten Wochen. Die
Plätze.
Die Plätze.
In Rostock auch.
Ja, gut, aber ganz ehrlich, da im Osten, da war natürlich auch arschkalt. Ne? Also da musst du erstmal.
Ja, aber auch in Osnabrück letzte Woche, bitte dich.
Ja, gut, aber das ist ja auch oft.
Ja, aber in Aachen auch. Also.
Es war kalt.
Also im Vergleich zur zweiten Liga und Bundesliga ist das schon ein Riesenunterschied.
Naja. Egal.
Das stimmt leider.
Duisburg haben sie ja neu verlegt jetzt, ne?
Toll.
Nee. Ja, haben sie.
Ja, siehst du mal.
Aus Holland wahrscheinlich so.
Ja, ist ja
Bitter verlängert übrigens.
Ja, bis 29. Ja.
Reden wir auch noch drum.
Gut, machen wir gleich.
Jetzt machen wir erstmal Cottbus. also ich war auch noch nie in Cottbus zum Beispiel. Die kochen da nur mit ganz lauwarmem Wasser. Nee, Stromberg war das hier gerade. Ich hätte Pipo auf jeden Fall Tore gegönnt. Das ist normalerweise ein Spiel, wo du auch denkst, es geht 3-3. Aber ja, das ist dann so. Ne? Keiner will den entscheidenden Fehler machen. Hat auch keiner gemacht. Trotz alledem, Cottbus. Was?
Plus und das war gerade so schön aus dem Phrasentopf. Ja gut, ja. Da, so große Erwartungen, da will dann keiner auch den Fehler.
Das hat der Pipo gesagt. Hätte auch 3-3 ausgehen können. Was wollte ich sagen? Für wen ist denn der Punkt jetzt besser? Für Cottbus oder für Verl?
Ich glaube für Verl, weil so ein bisschen der Abwärtstrend gestoppt ist. Ich glaube jetzt spielt, Cottbus spielt jetzt in Stuttgart, also in Asbach. Die spielen jetzt gerade so ein bisschen gegen die eigene Rückrunde des letzten Jahres an. Mhm. Ich finde, sie sind ja punktemäßig eigentlich völlig okay durchgekommen. Aber auch jetzt ist so, es fehlt so ein bisschen die Leichtigkeit. Pele Wollitz sagt, es hat uns so ein bisschen die Kraft gefehlt. Ist eigentlich zu dem Zeitpunkt, finde ich, relativ ungewohnt, weil seine Mannschaften sind immer fit. Ich glaube, er meint auch so ein bisschen eine mentale Müdigkeit. Was ist eigentlich mit Thiele los? Aber jetzt viermal nicht.
Viermal nicht im Kader. Thiele ist ein Spieler, der... Ja, der.
Ja, aber was ist? Ist der verletzt oder ist der gerade noch nicht auf der geistigen Höhe? Das ist irgendwie ein bisschen komisch.
Ich glaube, das hat Pele Wollitz vor dem Spiel auf der PK versucht zu erklären. Er hat auch nochmal Fabi Klos gelobt, dass er frühzeitig erkannt hat, dass er mit seiner Spielweise der Mannschaft nicht mehr helfen kann. Also er kann die Wege nicht mehr gehen, er kann diesen Powerfußball nicht mehr spielen. Es gibt einfach Spieler, die dann einfach für die Spielweise nicht mehr so viel Kraft haben. Und dann ist Thiele ein Opfer dieser Spielweise.
Okay, aber bei dem besonderen Verhältnis, das die beiden ja immer hatten und dass sie uns auch gegenüber alle glaubwürdig, ist es da nicht besser zu sagen, okay, also Timmy Thiele ist jetzt gerade nicht gut aus der Winterpause gekommen, der hilft uns gerade körperlich nicht weiter, deshalb ist er nicht im Kader, macht Einzeltraining. Das ist aber doch eigentlich eine Komponente Thiele mit seinem, ich empfinde ihn immer als positiv, der in so einer Phase auch nochmal eine Mannschaft pushen kann, oder sehe ich das jetzt falsch?
Nee, siehst du richtig, also
das auf jeden
er wird da wohl 10 Minuten reinkommen können, um vielleicht noch dann gegen Fern ein Tor zu machen.
Stand jetzt viermal nicht im Kader.
Ja, ja, ich hab's gesehen. Bitter.
Ich finde trotzdem, für beide ist der Punkt vollkommen okay. Für Verl nach 3 Auswärtsniederlagen war klar, dass du dann hinten mal ein bisschen stabiler stehen musst, nicht so viele Fehler machst und dann sagst du einfach, einen Punkt in Cottbus nehmen wir mit. Die hatten ja sogar die Chancen auf den Sieg, ne? Also das muss man auch dazu sagen. Was auffällt bei Cottbus ist einfach, Lieblingsbegriff von Pele Wollitz in den letzten Wochen, draufpacken. Wir müssen draufpacken. Also draufgepackt hat vor allem die Defensive. Mit Manu, also der fällt mir jetzt schon seit Wochen auf. Was ein Brecher, was ein Zweikämpfer. Also die komplette Defensive von Cottbus hat draufgepackt und das darunter leidet natürlich dann die Offensive. Ne? Also jetzt musst du wieder diese Balance hinbekommen, dass du sowohl hinten gut stehst, als auch vorne die Tore machst. Aber das ist auffällig in diesem Jahr.
Ja, aber dann ist es ja entscheidend, dass du dann das Spiel nicht verlierst, sondern den Punkt holst. Und das zeichnet dann eine Spitzenmannschaft aus und das ist Cottbus.
Was ich komisch finde bei Cottbus, ich bin jetzt nicht tief im Thema drin, weiß auch gar nicht, wer da recht hat und wer da nicht recht hat, aber diese ganzen Nebenkriegsschauplätze mit das Land hat nicht gezahlt und die Gelder kommen nicht und der Trainingsplatz wird neu gemacht und sowas, das tut, glaube ich, dem Verein nicht gut in Sachen Aufstieg. Also man kann das irgendwie ruhiger klären, hinter den Kulissen.
Wobei
es ist unnötig, das in die Öffentlichkeit zu tragen, weil du hast...
Aber Janik, es ist eigentlich ein Dauerthema in Cottbus. Das ist auch schon in den erfolgreichen Wochen war es ein Thema.
Ich finde auch, dass, glaube ich, wenn das wirklich so ist, dass sie seit dieser Zeit auf Geld warten, dann hat er ja lange gewartet, um das dann auch mal in die Öffentlichkeit zu bringen, weil ganz ehrlich, wer kämpft denn sonst für Energie? Also ich glaube schon natürlich, dass das Land Brandenburg sicherlich andere Lieblinge hat, nennen wir es mal so, wo vielleicht das alles besser flutscht und dann musst du, bitte, was willst du?
Ja, da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, weil das Land, jetzt bin ich nicht so tief im Thema drin, aber das Land hat ja schon gesagt, da fehlen noch so Sachen, die Cottbus angegeben hat, deswegen weiß ich jetzt nicht, wer Recht hat und wer Unrecht hat, aber das in der Öffentlichkeit alleine auszutragen, das kostet so viel Kraft, so viel Energie, ich finde das
glaubst du, dass das eine Mannschaft beeinflusst? Ich kann mir das nie vorstellen. Du sitzt doch
nicht. Nee, aber Tobi hat eben was Richtiges gesagt: Anspannung im Verein.
Aber als Spieler sage ich doch, ich winne die zweite Liga. Ich finde, man kann schon sagen, dass das Land Brandenburg mit einem seiner Aushängeschilder, sag ich jetzt hier blöd aus Köln, nicht gut umgeht. Ja, die sitzen schön in Potsdam in ihren Villen da an irgendwelchen Seen und kommen hinten im Kohlegebiet, lass die mal da ein bisschen. Also ich empfinde Energie als einen der großen Sympathieträger für Brandenburg und da müsste viel mehr geschehen. Aber ich glaube nicht, dass der Spieler in der Kabine sitzt und sagt, die bauen hier unsere Trainingsplätze nicht aus und jetzt steigen wir nicht auf.
Das glaube ich auch nicht, aber es kostet doch beim Trainer Energie.
Ja, das kann sein, aber Pele hat mehr Energie als wir vier alle zusammen.
Ich glaube, es ist ihm aber auch unterm Strich eine Herzensangelegenheit, weil Cottbus, das ist für Wollitz mehr als nur irgendeine Arbeit, die ihm monatlich Gehalt überweist. Und das sieht man dann. Er denkt auch an danach, er will ja was hinterlassen. Das ist ihm ja brutal wichtig. Er wird irgendwann Cottbus verlassen und will, dass da was steht, wo die Leute sagen, schön, dass er da gewesen ist. Und ich finde den Ansatz, finde ich gut, finde ich richtig. Ich finde auch sicherlich, dass bei beiden Parteien dann Cottbus und dem Land sicherlich irgendwas im Argen liegt. Aber, so wie Veggie es gesagt hat, glaube ich auch, hier bräsig aus Köln, dass die Villa in Potsdam und dass es Günther ja auch gut geht, ist für die jetzt erstmal wichtiger als das, was Energie Cottbus macht.
Ja. Kommen wir mal zum Energie Cottbus des Westens, der SVW in Wiesbaden. Oder was tut das Land Hessen für Wiesbaden? Also für den SVWW.
Wir
haben jetzt groß gefeiert und deswegen sprechen wir da jetzt auch drüber. 2:1 gegen Ingolstadt gewonnen, sehr spektakulär. Die Wiesbadener Führung konnte Ingolstadt erstmal ausgleichen in der 86. in Unterzahl. Und dann kam aber die 90. plus 6. Strassi, sagt dir das was? Götze Sirin mit dem Tor und das Ganze beobachtet von unserem Kommentator Mario Bast.
Und dann ist er drin! Der Wahnsinn in Wiesbaden kennt keine Grenzen! Es ist Tarik Götze Sirin, der diese 100-Jahr-Feier heute Abend dann doch noch rettet.
Ja, herzlichen Glückwunsch zum 100-Jährigen. Der Stammverein SVW feiert 100-jähriges Jubiläum. Und der SVWW ist auch so ein bisschen die Mannschaft der Stunde. Unter Daniel Scherning alle 6 Heimspiele gewonnen. Punkten aktuell 2,1 Punkte pro Spiel. Das ist auch Aufstiegskurs.
Ja, das ist überraschend. Also du hast ja letzte Woche, vor 2 Wochen gesagt, er ölt die Mannschaft gut ein. Also,
und dann kam Regensburg.
Ich sage aber trotzdem, so positiv das alles ist, so unangenehm die Wiesbaden für andere Aufstiegsaspiranten sein kann, das ist ein Punkteschnitt, der ist astronomisch, den kannst du eigentlich nicht halten. Wenn doch,
dann
ich glaube,
Glückwunsch für die zweite
Liga. Wien kommt unter die ersten drei. Das ist genau eine Ausgangsposition für die wie gemalt.
Ja, warte mal kurz. Kommt ja mitschreiben. Osnabrück kommt, steigt auf und Wien erste drei.
Da ist noch ein Platz frei.
Die kommen von hinten, das interessiert groß keinen. Dann solche Emo-Siege, zu Hause haben die eine Stärke. So sind die immer aufgestiegen. Da kannst du davon ausgehen.
Und wenn Dzeko der Cheatcode ist bei Schalke, dann ist es Daniel Scherning beim SVW in Wiesbaden. Ich sag's dir, der hat mit seinem Kollegen Andreas Zimmermann, das ist eine wie eine neue Welt für die Wiesbadener. Der ist für mich einfach wirklich ein Unterschiedstrainer, ein Top-Trainer in dieser Region, der relativ schnell seine Handschrift, ja guck mal, Bakic knickt ein. Ich massiere jetzt Bakic durch. Der hat eine Handschrift, die sofort zu sehen ist. Der strahlt eine Ruhe aus, der hat Erfahrung. Und zwar
ölt jetzt gerade ein.
Ich öle ein. Und zwar mit vielen Dingen, nämlich mit Erfolg, aber auch mit krassem Misserfolg. Ja? Wenn ich an die Bielefeld-Zeit zum Beispiel denke, das hat ja auch was mit ihm gemacht. Am Ende dann was Positives. Und ich sag's wie Veggie. Der Top 3 ist da drin. Das ist so, weil
das ist doch schön,
die kommen so aus der kalten Hose. Und du bist derjenige.
Für mich ist es ja auch nur ein Bauchgefühl.
Nee, so, ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber genau deswegen, was du da sagst, ja, und dann mit den anderen und so weiter, deswegen kommen sie dann. Da rechnet keiner mit. Güzisirin, 90 plus 600 Jahre. Ja, das geht dir am Arsch vorbei.
Apropos 100 Jahre. Wo gefeiert wird, ist natürlich auch eher nicht weit.
Fucker, tucker durch die Liga, aber niemals hektisch. Denn Fucker, tucker durch die Liga, konsequent elektrisch. Hier kommt der Fucker der Woche.
Der Fuckert der Woche mit richtigen Namen Stefan Fuckert war wieder unterwegs mit seinem E-Auto und zwar eben in Wiesbaden. Denn das haben wir schon gesagt, der SVW, der Mutterverein des SVW in Wiesbaden, der feiert in diesem Jahr 100-jähriges Bestehen. Samstag ist die Mannschaft ja auch mit einem schicken Sondertrikot aufgelaufen. Und wie gesagt, wenn es irgendwo feierlich wird, ja Yannick?
Ganz in Rot.
Wenn es irgendwo feierlich wird, dann ist der Fuckert der Woche nicht weit. Der Pfau, so sein Spitzname, war quasi unser Blumenstrauß für den SVWW.
100 Jahre SVW in Wiesbaden, da gratuliere ich natürlich und mische mich mal unter das Volk. Und natürlich die spannende Frage, was macht denn diesen viel zu oft zu Unrecht unterschätzten Club aus? Wunderschönen guten Morgen, Magenta Sport. Darf ich Sie was fragen?
Ja, hallo.
Happy Birthday SVW in Wiesbaden. Wie verliebt man sich in so einen Club?
Wie man sich verliebt, indem man die Spiele sieht und hin und weg ist von der Mannschaft, wie sie spielt.
Aber es ist jetzt ja nicht so, dass hier so ein Riesenfeuerwerk immer abgebrannt wird. Also da muss man ja schon einen besonderen Zugang zu finden, oder?
Ja gut, der Zugang ist jetzt echt eine schwierige Frage.
Es ist nicht immer nur einfach bei uns bei Magenta.
Ich weiß, ich gucke es ja immer. Man war früher schon auf die Spielen auf dem Halberg, ja, wie es darum ging, ein Aufstieg in die zweite Liga. Es ist einfach immer schön, es ist ein familiäres Miteinander. Es macht Spaß, hierher zu kommen. Und man muss auch keine Angst haben, dass einem irgendwas passiert. Ja?
Das geht mir auch so. Also wenn ich durch den Gästeblock gehe.
Genau.
Könnt ihr ein Geburtstagsständchen für den SVW in Wiesbaden singen? Die sind 100 Jahre alt geworden. Okay, 3, 2, 1.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you.
So, Rheinhessen hier, ne? Yeah. Man trinkt Wein, also schön, ich gucke dich mal an. Dein schönster Moment mit dem SVW in Wiesbaden?
Das war wahrscheinlich das Relegationsspiel gegen Ingolstadt. Das Hinspiel hier in Wiesbaden, wo es dann noch knapp aussah und dann am Ende im Rückspiel auch gewonnen wurde. Wo dann der Aufstieg in die zweite Liga hinten dran stand.
Ekstase.
Ja, auf jeden Fall, klar.
So, ich nutze mal die Chance hier Magenta Sport kurz vor der Frittenbude. Wie hast du dich in den SVW in Wiesbaden verliebt?
Wie?
Jetzt sag mir nicht, dass du eigentlich Frankfurt-Fan bist.
Nein, um Gottes Willen, nein, nein, nein. Es kam einfach so. Also ich komme aus der Nähe und lokal. Natürlich, super.
Taunusstein?
Nein, Hünstetten, aber Nachbargemeinde.
Kennt man nicht, aber unterstützt den SVW in Wiesbaden. Das,
ja, natürlich.
Ich wünsche dir guten Appetit.
Danke.
Oh, das Jubiläumstrikot.
Ja.
Wen haben wir da drauf?
Der Rick.
Ja.
60. 60 Jahre alt.
Da wäre schön.
60 Jahre vor einem, jetzt check ich es wieder. Das ist ja großartig. Ja, viele machen sich ja eine Rückennummer, ihr Geburtsjahr oder sowas drauf. Und das ist jetzt 60 Jahre Wien-Wiesbaden-Fan. Noch am Halberg mitgefiebert.
Mitgespielt.
Nein.
Ich war bei der Mannschaft dabei, die aus der ersten Meisterschaft entsprungen sind.
Also ein Mann, der diesen Club fühlt. Darf ich das so behaupten?
Genau.
Rick, ganz tolles Spiel dir. Was wünschst du dem SVW in Wiesbaden für die nächsten 100 Jahre?
Für die nächsten 100 Jahre ein Aufstieg, erstmal in die zweite Liga, am besten so schnell wie möglich und am besten auch etablieren und dann vielleicht nochmal hoch.
Wie heißt du?
Ich bin Shannon, DJ aus dem Wohnzimmer in Wiesbaden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie gesehen, dass nach einem Spiel so viele Leute steil gehen wie heute.
Ja, dann wird's mal Zeit bei 100 Jahren Wien Wiesbaden, oder?
Wie verliert man sein Herz an den SVW in Wiesbaden?
Wir sind alle in Taunusstein aufgewachsen. Wir sind alle die Dorfjugend, die alles gibt für diesen Verein.
Magenta 4:3 Podcast, mal eine Frage. Warum ist Wien Wiesbaden geil?
Weil es immer Spaß macht hier. Du triffst geile Leute und hast einen schönen Abend.
Wenn du jetzt nach Arenal fährst im Mai und stehst mit dem Wiesbaden-Trikot im Bierkönig, wirst du da ausgelacht oder fragen die Leute, was für ein geiler Club ist?
Wer lacht, den grätschen wir einfach weg.
Wahnsinn. Es meldete sich Stefan Fuckert von den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des SVW in Wiesbaden.
Das erinnert mich so ein bisschen an Zimmerfrei, ne? Wenn dann da der Reporter mal durchgegangen ist. Und ja, als wären wir dabei gewesen. Wir waren aber nicht eingeladen.
Ich finde ja diese Tribünenparty da, die gibt es ja häufig in Wiesbaden nach den Spielen, finde ich mal ganz geil.
Habe ich so auch noch nie irgendwo anders erlebt. Ich verbinde Wiesbaden immer, also wenn es jetzt historisch geht, mit dem Tor von Alf Minzel 2016. Letzter Spieltag, 90 plus, schieß mich tot.
6-8 oder so.
Als ja, er den Verein am Leben gerettet hat. Als parallel die Stuttgarter Kickers durch Anton Fink runtergeschossen wurden, genau, in die Regionalliga.
Deswegen ja auch die Legende beim SVW in Wiesbaden. Ja, Respekt, alles dazu gesagt.
Der Minzel-Moment.
Respekt. Apropos runtergeschossen, wir blicken jetzt mal in den Abstiegskampf in der dritten Liga, beginnen mit dem SSV Ulm. Es gab das 1:1 in Regensburg, bedeutet Ulm ist jetzt seit 4 Spielen sieglos. Man hat es ja wieder nicht geschafft, einen Konkurrenten runterzuziehen. Martin Piller war unser Kommentator im Stadion und erzählt uns mal, wie es war.
Ja, servus, meine lieben Podcast-Kollegen. Melde mich aus der Oberpfalz, aus dem Jahn-Stadion. Gerade ist die Partie zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem SSV Ulm zu Ende gegangen. 1:1 der Endstand in einem weiteren Schlüsselspiel für die Ulmer Spatzen. Nach der Niederlage gegen den direkten Konkurrenten Aachen und dem Remis letzte Woche gegen den direkten Konkurrenten Saarbrücken. Heute wieder nur ein Remis gegen den direkten Konkurrenten aus Regensburg. Man muss es leider so sagen, über weite Strecken ein blutleerer Auftritt des SSV Ulm. Große Lücken in der ansonsten ja eigentlich ganz ordentlichen Defensive. Relativ wackelig gewesen hinten drin und auch offensiv haben sie wieder wenig zustande gebracht. Nur dem Regensburger Chancenwucher und auch Max Schmitz, der eine tolle Partie im Kasten gemacht hat, ist es zu verdanken, dass das am Ende 1:1 ausgeht. Löder und Dayaku vorne drin, ohne richtigen Bezug zum Spiel. Mamba dann von der Bank, auch nur mit Fehlpässen auffällig. Kurz vor Schluss treffen sie zwar noch die Latte, aber sind trotzdem richtig gut bedient mit diesem einen Punkt hier in Regensburg. Somit bleibt es bei 8 Punkten Differenz zwischen dem Jahn und dem SSV Ulm. Und die Spatzen müssen weiter auf einige Ausrutscher der Konkurrenz hoffen. Wenn es weiter solche Auftritte gibt wie heute hier in Regensburg, denke ich persönlich, wird es richtig schwer für den SSV Ulm, die Liga noch zu halten. Soweit von mir hier aus der Oberpfalz. Gute Sendung euch. Bis bald.
Fantastischer Song lief da im Hintergrund. Udo Jürgens und immer wieder geht die Sonne auf.
Ja. Übrigens, Martin Piller, Podcast-Kollege, sagt er, weil es gibt auch einen Frauen-Bundesliga-Podcast mit Martin Piller, Oskar Heiler und Katrin Lehmann heißt sie, glaube ich, genau. Drei Ecken, ein Elfer. Kann man auch gerne mal reinhören. Und ich sage, in der englischen Woche können sich die vier Absteiger entscheiden. Wenn Aue und Ulm nicht in den nächsten zwei Spielen gewinnen, glaube ich, haben wir die vier Absteiger.
Könntest du uns mal die Faszination einer englischen Woche und die Bedeutung, also das ist jetzt so oft gefallen.
Ja, weil in so kurzer Zeit 9 Punkte vergeben werden. Ah. Und gerade in der Drittligatabelle sind 9 Punkte ja eine ganze Welt, teilweise sogar Auf- oder Abstiegsränge. Und ich glaube, dass, wenn du siehst, Aue hat 5 auf Saarbrücken und Ulm hat 5 auf Saarbrücken, beide haben aber auch noch einen Punkt mehr gefühlt, wegen des katastrophalen Torverhältnisses. Deswegen sage ich, verlieren die beide Spiele, dann haben wir die vier Absteiger.
Die Frage ist ja, wen sollen die beiden noch einholen?
Hoffenheim 2.
Und das ist genau der Punkt. Ich glaube nicht, dass es um Regensburg, Aachen oder Saarbrücken geht. Es geht mehr um Hoffenheim 2. Und deswegen ist das nächste Spiel des SSV Ulm so wichtig. Ich glaube, sie spielen zu Hause gegen Hoffenheim. Das ist die allerletzte Chance, einen Konkurrenten richtig mit reinzuziehen. Sollte das Spiel nicht gezogen werden, ist es eigentlich, also sind wir schon in der Kategorie Fußballwunder?
Also wir müssen jetzt auch mal ganz klar sagen, so spannend diese Liga oben ist, ich empfinde es eigentlich auch nicht mehr als spannend, weil mir die Fantasie fehlt. Also Aue wäre eigentlich prädestiniert dafür zu sagen, wir machen eine Aufholjagd. Wir gewinnen Heimspiele knapp. Wir kämpfen für unseren Schachzig. Also es gibt ja jetzt so eine 80 Jahre Aue-Elf und so. Das ist ja die DNA. Und ich weiß nicht, also Dapro war ja so ein Kämpfer. Selbst der scheint das nicht erwecken zu können. Und bei Ulm sage ich euch ganz klar, ich bin da nicht froh drüber. Ich habe gesagt, an dem Tag, schon als Dortchef kam, war die alle der Meinung, die schafft's. Ich habe gesagt, die steigen einfach ab. Alle haben gedacht, oh ja, Dortchef kommt, Hand auflegen, das reicht. Das ist einfach zu wenig in allen Bereichen.
Ich würde sagen, dass wir gesagt haben, wenn es einer schafft, ja, dann Pavel Dortchef.
Aber trotzdem, für mich ist Pavel Dortchef auch nicht dieser klassische Retter, sondern eher so ein Trainer, der rettet vielleicht so eine Mannschaft, die so leicht macht, und dann baut der eine Mannschaft auf. Aber so ein klassischer Feuerwehrmann, der jetzt alles, empfinde ich das nicht so. Und in Ulm ist schon einiges in Schieflage.
Ja, also auch der Trainerwechsel in Aue hat ja auch punktetechnisch überhaupt nicht geholfen. Das liegt aber auch einfach daran, dass man, glaube ich, festhalten muss, und da klammere ich jetzt mal Havelse und Schweinfurt aus, dass die Qualität bei Aue und Ulm einfach nicht reicht für dritte Liga. Das ist echt verrückt, muss ich sagen. Habe ich so nicht kommen sehen. Aue habe ich, ich meine, wir haben, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit ja auch noch über Aue im Aufstiegskampf gesprochen, also nicht diese Saison, aber ist jetzt gar nicht so lange her. Wir haben Heidrich hier gelobt, der war auch bei uns zu Gast, die Kaderzusammenstellung, und dann ist irgendwas passiert mit der Installierung von Jens Hertel, und ich möchte ihm jetzt auch nicht irgendwie den Untergang von Erzgebirge Aue in die Schuhe schieben, aber seine Bilanz, und er hat ein Jahr darum werkeln dürfen, da muss man dann leider schon mal die Verantwortlichen fragen, sind die blind oder was? Also ich kann ja auch an einem Trainer festhalten, herzlich gerne. Ich bin auch keiner, der sagt, hire and fire und nach 5 Spielen und immer ist der Trainer. Aber da hätte längst was passieren müssen. Das war ja offensichtlich. Das war übrigens auch offensichtlich, wenn du mal mit den Spielern sprichst oder mal mit dem Drumherum sprichst. Und wir sind ja Journalisten, das ist auch unsere Pflicht. Und wenn du als Verantwortlicher nicht mit denen sprichst oder kein Gefühl dafür bekommst und hast und dann so Harakiri-Aktionen machst wie, ja, dann tauschen wir nochmal den Co-Trainer aus und was weiß ich nicht alles. Also im Prinzip immer nur das Leck zuklebst mit Tesafilm, ja, dann hast du den Salat. Und Veggi hat's gesagt, Schachzig, da kommt der dann nochmal überhaupt auf, über welchen Verein wir sprechen. Über einen ganz, ganz großen Traditionsclub, der so viel erreicht hat, so eine Power hat, so treue Fans hat. Jetzt müssen die in diese Regionalliga, da sage ich echt gute Nacht, weil wir haben es jetzt schon tausendmal gesagt, ich sage es auch noch zum tausendersten Mal, da rauszukommen ist unfassbar schwer.
Ganz so weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Also ihr sagt ja, nach der englischen Woche ist alles entschieden.
Das sage ich. Ja. Ich sage, wenn sie... Das sind doch, wenn das so zitiert wird, dann haben wir hier kein Wunder, dass in Deutschland alles runtergeht. Ich habe gesagt, wenn beide in der englischen Woche jeweils beide Spiele verlieren, dann haben wir die 4 Absteiger.
Ja, das ist
nochmal was ganz anderes.
Ich habe ein anderes Bauchgefühl. Ich glaube, die dritte Liga ist so verrückt, da wird noch was passieren. Aber unabhängig davon, Erzgebirge Aue, wenn man sich das Gegentor anschaut zum 0-1 am Wochenende, wie Malone da verteidigt, wie der Ball dann reingeht, das sind einfach, wenn du solche individuellen Fehler machst, so grobe, und dann immer einem Rückstand hinterherläuft, gefühlt war ja Aue unter Dabro noch nie in Führung oder sowas, ne? Dieses Gefühl zu haben, mal in Führung zu sein, das ist schon, ja, alarmierend. Mir fehlt jetzt auch aktuell so der Glaube daran, wie sie es drehen könnten, aber ich habe irgendwie das Gespür, so dritte Liga, die ist so verrückt, da passiert noch irgendwas.
Ja.
Das Problem ist aber auch bei Aue, jetzt habe ich mir meinen Spielplan mal angeschaut, die haben jetzt noch 12 Spiele, aber haben nur noch 5 Heimspiele. Das ist schon echt wenig. Weil früher hieß es immer, man muss in den Schacht, da sind die Spiele schwierig, und ich glaube, da müssen sie auch die Stärke wieder rausziehen, auch wenn sie jetzt gegen Osnabrück verloren haben.
Wenn wir Hoffenheim 2 als das nehmen, was ich ja auch verstehe, dann sind das 8 Punkte und 15 Tore.
Naja, gut. Aber ich würde jetzt mal den 1. FC Saarbrücken auch noch nicht ganz rausnehmen. Ne? Die sind nämlich nur 5 Punkte entfernt.
Genau.
Ich glaube auch nicht, dass sie im Saarland, und da kommen wir jetzt auch gleich noch zu, dass sie da so entspannt drauf blicken, wie wir jetzt hier in dieser Runde, und sich denken, das Thema ist erledigt. Wenn noch einer runtergeht, dann ist es Hoffenheim.
Also, nee, dann kommen wir zum 1. FC Saarbrücken. Da können wir ganz ehrlich sagen, ich hab das Spiel 90 Minuten gesehen, ich hatte offensichtlich nichts Besseres zu tun und kann sagen, das war zum Kotzen. Also mehr fällt mir da nicht ein. Die Fans sind völlig zu Recht einfach gegangen, als die Mannschaft kam. Ich verstehe auch Sevilla, einer der wenigen, der sich dagegen gestemmt hat. Dass sie am Ende noch 2-2 spielen, ist geschuldet, weil Schweinfurt einfach keine Profimannschaft ist, was das Training angeht. Also die waren einfach leer. Geht das Spiel noch länger? Und es ist ja schon aberwitzig, 7 Minuten Nachspielzeit anzuzeigen. Also die habe ich jetzt auch nicht gesehen. Der Trainer sagt ja, da wurden dann die Bälle nicht und sowas. Ja gut, das waren 3 Minuten Nachspielzeit. Also das Glück hatten sie noch. Aber als FC Saarbrücken mit dem Kader in der Gemengelage so in Schweinfurt aufzutreten, das ist schon bodenlos.
Kann ich nichts zu sagen. Also es ist alles richtig gesagt. Ich war auch überrascht. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe mir die Zusammenfassung angeschaut, die Interviews und habe gestern Abend mal aufs Handy geschaut und habe gesehen, so, oh, 0-2. Was ist da denn los?
Du musst dir vorstellen, dann wird gesagt, ja, wir haben uns ja die Chancen rausgespielt und so weiter und so fort. Und klar, redet jetzt jeder von Baumann und sowas. Aber ist das nicht selbstverständlich?
Ich finde, den muss man vielleicht mal rausnehmen, den möchte man einfach nur mal umarmen. Ne? Ja. Dominik Baumann, der die ganze Saison immer diese Geschichte um die Ohren gehauen bekommt mit, wo er ist, da wird abgestiegen. Jetzt dieser Fehlschuss für jeden Saisonrückblick, der halt einfach mal passieren kann. Er weiß auch, das Ding muss er einfach reinmachen, aber der springt komisch auf und dann bist du in der Situation, wo er dann eben einfach drüber geht.
Das aber Kai Prünke hat mal bei mir am Mikrofon gesagt, dass der Baumann ein ganz feiner Kerl ist, der auch in der Kabine vorangeht. Also jetzt mal ganz im Ernst, ich kann diese Scheiße auch nicht mehr hören, dass der erste FC Saarbrücken so eine Saison spielt. Das ist doch nicht dem seine Schuld.
Natürlich
und du hast gerade was Richtiges gesagt. Der Ball springt blöde. Natürlich muss er den trotzdem reinmachen, weil wenn er ihn einfach drückt, kann eigentlich nichts passieren. Es ist symptomatisch. Aber da bin ich schon bei Strassi. Also die sollen 18 Kreuze in Saarbrücken in der Kirche anmachen. Das sind 1,5 blaue Augen. Wenn die aus der Saison rauskommen, das ist nämlich einfach weniger als nichts, was dieser Kader bietet.
Ich will jetzt mal sagen, Kerzen. Weil wenn sie Kreuze anzünden in Saarbrücken...
Habe ich Kreuze gerade gesagt?
Ja. Also ich verspreche mich ja auch, aber das lassen wir jetzt nicht so stehen.
Okay.
Ja, okay. Nein, aber ich würde es verstehen.
Um Gottes Willen. Kerzen anzünden,
ja,
Entschuldigung.
Aber Wege legt ja nicht nur die Hand ins Feuer, sondern komplett...
Was ist denn heute los?
Ja. Ich will es einmal jetzt nur mal gesagt haben, weil es mich auch wirklich beschäftigt hat und ich will auch nicht irgendeine Polemik. Ich möchte euch einfach mal wirklich grundehrlich fragen. Pick, der sich noch die Haare grün färbt und sowas.
Hat er die Haare grün gehabt?
Hat sich die Haare grün, beziehungsweise grüne Punkte da drauf machen lassen und sowas. Da wäre ich als Fan, irgendwie würde ich mir die Frage stellen, haben wir gerade nicht andere Sorgen? Also ich will jetzt keine, wisst ihr, was ich meine? Ich bin da auch im Zwiespalt. Trotz alledem würde ich das gerne mit euch besprechen. Der hat gestern ja auch wieder angeschoben und versucht und so weiter. Und so. Das will ich ihm gar nicht absprechen. Aber es gibt ja manchmal so Zeichen, die man setzt. Ne? Und da würde ich vielleicht im Sommer, wenn ich den Klassenerhalt habe und nach Mallorca fliege, dann kann ich mir die immer noch grün machen.
Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dass das in der heutigen Zeit einfach leider so ist. Ich habe dafür eigentlich auch wenig Verständnis, aber ich glaube, das hältst du auch nicht mehr auf. Und wie du sagst, er liefert ja eigentlich. Mir gefällt manchmal seine Körpersprache nicht, weil er eigentlich gefühlt für die Liga fast zu gut ist.
Finde ich, ist ein schwieriges Thema, weil es natürlich ist es eine, also ich glaube, ich finde, jeder kann machen, was er möchte. Ne? Der kann zum Friseur gehen, kann sich die Nägel machen, alles. Aber
alles.
Nur weil es sichtbar ist, ist es dann für den Fan auch sichtbar und man denkt sich dann, ja, der hat nichts Besseres zu tun, als zum Friseur zu gehen. Ne? Also ich finde es ja gut, wenn man dann auch abschaltet von dem ganzen Stress und mal was anderes macht. Ich glaube, das tut eher gut. Wenn es natürlich dann so sichtbar ist, dann ist es immer schwierig, das beim Fan zu vermitteln.
Ist halt nur so, wenn er mich gefragt hätte, hätte ich gesagt, hör mal zu, Jung, mach das mal im Sommer. Ne? Wir haben jetzt andere Sorgen. Und was ich damit sagen will, ist, ich habe das Gefühl, dass gerade so die Eckpfeiler, wenn ich da auch an einen Elongo Yombo denke, den wir auch gelobt haben, ne? Der ja auch die Qualität hat, aber wenn er sie einfach nicht auf den Platz bringt, wie in Schweinfurt, und wir können jetzt hier, bis auf den Torwart hat da keiner Normalform gezeigt und du spielst glücklich in Schweinfurt gerade noch 2-2, du hast den Trainer gewechselt, hast alles ausgewechselt.
Englische Woche. Die haben jetzt ein Heimspiel gegen Stuttgart, die haben noch nicht verloren unter Janikis, ist auch die Wahrheit. Ne? Klar ist dieser Auftritt nicht zu erklären, aber in Summe hast du den Punkt mitgenommen.
Aber was sagt das denn, dass die Fans, die diese Reise machen, da am Sonntag 19:30?
Ja, das ist scheiße, ne? Aber was meinst du, wie schwer es auch für eine Mannschaft ist, wenn du eigentlich für den Aufstieg zusammengestellt bist und auf einmal heißt es dann, okay, das Einzige, was ihr jetzt noch machen müsst, ist die Klasse halten. Was meinst du, wie schwer das dann ist, auch so umzuschalten im Kopf und ein neues Ziel zu, sich dafür zu motivieren? Weißt du, die müssen sich dafür motivieren, auf einen Sonntagabend in Schweinfurt zu gewinnen. Das müssen sie machen, weil sie Profis sind. Ja. Auf jeden Fall. Aber es ist für einen Profisportler schwierig,
ja?
Von seinen irgendwann mal zielen, wieder zurückzukommen.
Ja, aber trotzdem muss ich jetzt auch eins ganz klar sagen, das mag populistisch klingen, es ist schon ein Unterschied, ob du in deiner Vita den Schandfleck eines Abstiegs mit dem 1. FC Saarbrücken stehen hast oder ob du nachher sagen kannst, wir waren eine Sautruppe, sind aber 15. geworden und hat noch Mallorca-Spaß. Das ist schon ein Unterschied und das sollte dann schon als Motivation noch reichen.
Apropos Motivation, davon fehlt es nicht bei uns bei dieser Kategorie.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Die Frage der Woche ist eine Frage rund um den Fußball oder um die dritte Liga. Kommt von euch aus der Community. Könnt ihr uns schicken an unser 4:3 Handy. Die Nummer, die steht nochmal wo?
In den Shownotes.
Dirk Jochum sagt ihm, er kann das nicht mehr hören. Er will mir die Telefonnummer sagen, dass ich die dann einfach immer aufsage.
Dirk, wie ist die Telefonnummer? Ja, 01 irgendwas.
Egal.
Ja, egal.
Schickt uns bitte eine Frage inklusive Antwort und dann versuchen wir das hier zu lösen. Meistens hat es geklappt. Mal gucken, wie es heute aussieht.
Moin, liebes 4:3 Team. Grüße von einem Exil-Rostocker aus Kruft im Herzen der Pellens. Heimspiel für Thomas Wagner heute. Ich habe mich mal mit der Frage beschäftigt, welche Duelle aus unserer geliebten, traditionsreichen dritten Liga denn auch schon in der ersten und zweiten Liga stattgefunden haben. Dabei ist mir aufgefallen, dass es sogar drei Duelle gibt, die von der ersten bis zur vierten Liga sogar stattgefunden haben. Deswegen wollte ich euch mal fragen, was denkt ihr denn, welche drei Duelle das sind? Und im Vorbeigehen könnt ihr natürlich auch noch die Anzahl erraten der Duelle, die von der ersten bis zur dritten Liga stattgefunden haben.
Das sind aber viele, oder?
Ja, Junge, also machen wir erstmal Bundesliga, ja?
Also wir suchen ja diese drei, die in allen vier Ligen stattfinden.
Cottbus gegen Rostock, würde ich fast sagen.
Weil also ich weiß auf jeden Fall Duisburg gegen Rostock und 60 gegen Rostock, war doch auf jeden Fall auch Bundesliga.
Ja. Ja, ja, aber es geht ja bis zur vierten Liga, oder? Ja,
und zweite Liga, darf man auch nicht vergessen, die müssen auch mal gleichzeitig in der zweiten Liga gewesen sein.
Das würde ich mir bei den beiden sogar auch.
Und sie müssen ja irgendwo aus einem Bereich kommen, wenn sie dann vierte Liga, wenn wir das jetzt Regionalliga einteilen, dann muss es ja auch in der Region mal stattgefunden haben. Deshalb glaube ich, dass Cottbus gegen Rostock auf jeden Fall dabei ist.
Essen gegen Duisburg.
Essen gegen Duisburg hat auf jeden Fall in der Bundesliga stattgefunden. Hat das in der vierten Liga auch stattgefunden?
Ja, dann haben wir die drei Bundesliga-Duelle auf jeden Fall. Er hat doch nach den drei Bundesliga-Duellen auch gefragt.
Was war denn das andere? Hat das in der vierten Liga, Duisburg und Essen?
Essen war 10 Jahre Regionalliga.
Ja, aber da war Duisburg war nicht in der Regionalliga.
Die ganze Zeit nicht.
Duisburg war nur ein Jahr in der Regionalliga.
Da würde ich drauf wetten, dass es das in der Regionalliga gab. Mhm. Duisburg gegen Essen.
Duisburg hat doch, die haben doch nur einmal, und das war das letzte Jahr, unterhalb von den ersten drei Ligen gespielt. Mhm. Bis dahin waren die immer im Profifußball.
Ja, die waren mal in der Oberliga in Nordrhein. Nee, das stimmt schon. Aber die Frage ist, damals war das, aber die Oberliga war damals aber die dritte Liga. Das ist jetzt die, was mich ein bisschen verwirrt.
Ob er die mitzählt vielleicht als dritte
genau,
Liga.
Genau, das ist die Frage. Weil jetzt wäre das ja die vierte oder fünfte Liga dann. Das ist halt die Frage.
Okay, da wird ja aber 60 irgendwie dabei sein, oder? Die waren ja auch in der Bundesliga.
60?
Cottbus.
Boah, welches Duell war in der, sowohl in der ersten als auch in der vierten Liga? Boah, da ist... Aber das muss ja dann Duisburg gegen Essen sein.
Was ist denn mit Aachen? Aachen gegen einen aus dem Westen. Aachen gegen
Essen.
Ja, aber die waren aber nicht gleichzeitig in der Bundesliga.
Die waren nicht gleichzeitig. Waren die gleichzeitig mit Duisburg in der Bundesliga? Aber die haben nicht in der vierten Liga gegeneinander gespielt.
Aachen war ja am Anfang, Aachen und Duisburg waren ganz am Anfang, Ende der 60er Jahre zusammen in der Bundesliga. Also das Spiel gab es in der ersten Liga, das gab es ganz sicher auch in der zweiten Liga, das gibt es jetzt in der dritten. Und jetzt wäre wieder die Frage, wie wird Duisburg da gezählt? Also Aachen gegen Duisburg ist auch ein ganz heißes Spiel.
Wie werden denn Zweitvertretungen gezählt mit Stuttgart gegen Hoffenheim?
Also das hoffe ich ja nicht, weil das macht wenig Sinn.
Was ist mit dem Duell Mannheim gegen Saarbrücken im Südwesten?
Gab es nicht mal eine Relegation, da war es Mannheim gegen Darmstadt, ist aber eigentlich auch ein ganz gutes Ding und die haben ja in der Regionalliga auf jeden Fall gegeneinander
gespielt.
Genau, deswegen,
und jetzt müssen wir hochrechnen.
Ganz genau,
Liga auf jeden Fall, zweite
das ist
Liga.
Ein sehr guter Tipp, Waldhof gegen Saarbrücken. Also ich sag Cottbus gegen Rostock, ich sag Waldhof gegen Saarbrücken, ist gut und dann haben wir jetzt hier die West-Duelle.
Aachen-Essen?
Aachen-Essen, Aachen-Duisburg. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, wie der die vierte Liga zählt. Das kann ich einfach nicht sagen.
Okay.
Dann gehen wir mal in die Auflösung.
So, zur Auflösung der Frage. 17 Partien der aktuellen Drittligasaison haben auch schon in der Liga 1 und 2 stattgefunden. Und wenn man die DDR-Oberliga-Duelle von Aue gegen Cottbus und Rostock dazu zählt, kommen wir sogar auf 19. Zur eigentlichen Frage, welche Partien von Liga 1 bis Liga 4 stattgefunden haben, sind das zum einen Aachen gegen Essen, Saarbrücken gegen Mannheim und Die dritte Partie im Bunde ist Saarbrücken gegen Essen. Ich gehe mal davon aus, ihr habt die Fragen wie immer richtig beantwortet. Von daher, Kaltgetränke in die Hand, auf einen schönen Saisonendspurt, macht weiter so.
Saarbrücken gegen Essen.
Ja, da kann man nicht.
Saarbrücken gegen Essen, okay, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ja, und weißt du, wo die dann in vierte Liga wahrscheinlich damals in dieser, es gab da auch mal so eine Regionalliga West-Südwest.
Ja. Meinst du die so 2009?
Ja, aber die war ja damals drittklassig eigentlich. Mhm. Deshalb ist die Frage, das hat es nicht in der vierten Liga gegeben, glaube ich fast nicht. Naja, aber also, die Frage ist geil.
Ja, erstmal vielen Dank für diese tolle Frage. Er hat sogar noch die Auswertung seiner Recherche mitgeschickt. Ich habe es bisher noch nicht geöffnet, weil ich es natürlich nicht wissen wollte. Ich leite das mal weiter in unsere Gruppe, da könnt ihr euch auch mal dran verlustieren.
Also, übrigens, Gruftkretz, das ist nur 6 Kilometer von meinem Heimatort entfernt. Deshalb hat er ja.
Da steht auch eine Statue von dir. Der Geysir.
Die steht zwischen Main und Andernach insgesamt.
0151 5665 8335. Das ist die Nummer zum Glück.
Dann können wir sie ja jetzt aus den Shownotes löschen.
Genau.
Und jetzt
ich
hat sie jeder
einmal gesagt.
Das muss reichen.
Das muss reichen.
Wir müssen nochmal, bevor wir ganz am Ende gleich noch über etwas Trauriges sprechen, wollen wir vorher nochmal kurz auf die englische Woche blicken. Englische Woche hat ja eine große Bedeutung, ne, Strassi? Ja. Man kann 9 Punkte holen innerhalb von nur einer Woche. Ja. Da entscheidet sich ja möglicherweise
gerade, wenn es so eng ist in der Tabelle.
Dienstag und Mittwoch ist dann der nächste Spieltag. Beide Male natürlich wieder unsere Konferenz ab 18:30.
Die mache ich morgen.
Ja,
mit
wunderbar.
Steven R.
Wer ist denn sonst noch wo im Einsatz?
Ich bin an der Poststraße in Verl. Und verarzte den gesperrten Trainer Michael Wimmer.
Sehr gut.
Ich bin übermorgen in der Hafenstraße.
Aber dann müssen wir das Wochenende auch noch mit reinnehmen, oder? Ich mache noch am Sonntag MSV gegen Saarbrücken.
Ja, da sind wir doch zusammen. Wir haben einen schönen Gast schon mal. Das kann ich schon mal teasen. Marcel Gauss wird da sein.
Ja, sehr schön. Und Wegi am Wochenende?
Hier am Höhenberg. Köln gegen 60.
Wahnsinn. Tobi?
Ich bin am Mittwoch in Aachen. Ohne den gesperrten Selim Begovic. Mhm. Ilias Trenz wird dann wieder an der Seite.
Ja, der hat ja beide Spiele gewonnen bislang, ne?
Und dann am Wochenende, glaube ich, Wiesbaden gegen Stuttgart, wenn ich mich nicht irre. Aber das nächste Spiel ist immer das nächste.
Genau. So.
Ja, jetzt sprechen wir noch über etwas, das in Saarbrücken ein großes Thema war. Es gab einen Trauerfall. Urgestein, Vereinsurgestein Helmut Schwan ist am Dienstag nämlich verstorben im Alter von 87 Jahren. Der Verein hat geschrieben, mit ihm verliert der Club eine Institution, einen Kümmerer und einen Mann, der über Jahrzehnte hinweg da war, wenn er gebraucht wurde. Er war über 50 Jahre lang Mitglied beim 1. FC Saarbrücken und war in sehr, sehr vielen Funktionen tätig. Kann man gar nicht alles aufzählen. Zeugwart, Betreuer, Dopingbeauftragter, Fanbeauftragter. Also er ist wirklich an allen Ecken und Enden im Einsatz gewesen. Außer Torwart war ich eigentlich alles, hat er, glaube ich, irgendwann mal gesagt. Und unser lieber Freund des Hauses, Christoph Tautz, Stadionsprecher beim 1. FC Saarbrücken, hat uns eine tolle Sprachnachricht geschickt und erinnert nochmal an Helmut Schwan.
Hi und blau-schwarze Grüße zu euch in die 4:3 Studios, auch wenn ehrlich gesagt das Schwarz bei uns allen gerade ein bisschen stärker durchscheint, denn wir sind schon alle sehr, sehr, sehr traurig, dass Helmut Schwan in der letzten Woche gestorben ist. Mit ihm hat der FCS wirklich eine wahre Legende im Hintergrund verloren und einen ganz, ganz feinen Menschen. Der war fast 50 Jahre im Verein aktiv und ich weiß noch, wie das alles angefangen hat. Das hat mir mein Vorgänger als Stadionsprecher Harry Klemmer erzählt. Die mussten damals immer Boxen aufbauen bei den Heimspielen im alten Ludwigspark und da hat Helmut ihm geholfen. Die sind dann vor dem Spiel immer die Boxen abholen gegangen, haben sie dann im Stadion aufgebaut, alles verkabelt und danach wieder alles eingesammelt und zurückgefahren. Und so ist Helmut irgendwie in den Verein gekommen und hat so ein Amt nach dem anderen übernommen. Also er war Zeugwart und Betreuer bei der zweiten Mannschaft zuerst, später dann auch bei der ersten. Er war zweiter Vorsitzender. Als Anfang der 90er der DFB gesagt hat, alle Vereine brauchen jetzt einen Fanbeauftragten, hat er gesagt, okay, gut, dann mache ich das auch noch. Hat er das eine Zeit lang gemacht. Und vielleicht eine Geschichte, die ihn ganz gut beschreibt. Der FCS war ja Mitte der 90er kurz vor der Insolvenz. Da haben die Spieler teilweise monatelang kein Geld bekommen. Und hat Helmut gesagt, das kann ja nicht sein. Und ist er mit dem damaligen Masseur zur Bank gefahren und hat von seinem Privatkonto 15.000 Mark abgehoben, die er den Spielern dann gegeben hat, damit die wenigstens ihre Miete zahlen konnten. Die haben es dann später auch zurückgezahlt, dieses Geld. Und als Stefan Beckenbauer bei uns gespielt hat zum Beispiel, da hat Franz Beckenbauer bei Helmut angerufen und gesagt, hier, pass mal bisschen auf meinen Jungen auf, wenn er da im Saarland ist. Helmut war irgendwie immer da. Also er hat bei Spielern zu Hause beim Fliesenverlegen geholfen. Einige sind regelmäßig mittags zu ihm zum Essen gekommen, weil er und seine Frau dann gekocht haben. Er hat bei den Sanierungsarbeiten auf dem Trainingsgelände geholfen, hat mit den Trainern, die geraucht haben, in der Raucherecke gestanden und hat bis zuletzt bei jedem Spiel auf der Bank gesessen, auch wenn das Laufen da schon schwerer gefallen ist. Also ihr merkt, Helmut war mehr als nur ein Mitarbeiter beim FCS. Er war die gute Seele, hatte immer einen lockeren Spruch auf den Lippen, hat immer geholfen, wo er konnte und hatte eben ein blau-schwarzes Herz durch und durch. So jemanden gibt es nicht so oft und deswegen, ja, trägt das Saarland Trauer gerade. Wegen Helmut Schwan.
Und deswegen hat er auch einen Platz in diesem Podcast verdient.
Gänsehaut.
Da habe ich echt Gänsehaut. Vielen Dank an euch. Wir machen dann Feierabend für heute.
Und aber dann weiß die Mannschaft ja jetzt, für wen sie den Klassenerhalt holen sollte.
Toll. Also solche Menschen, die machen es aus. Ne? Peter Eich hat bei ihm, glaube ich, mittags sogar geschlafen, weil der Weg nach Mannheim halt so weit war zwischen zwei Trainingseinheiten. Unfassbar.
Wir brauchen mehr davon. Ja. Vielen Dank, bis nächste Woche.
Tschüss.
Tschüss. Ciao. Der Wahnsinn.
Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Und wie das gezündet hat.
Caramba, Carajo!
Es ist mehr als nur ein Spiel.
Und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Ja, genau.
Ja, ehrlich.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle vier am Tisch, aber ansonsten kann es losgehen.